Wir haben jetzt gerade die Podcast-Folge mit Stefan recorded und ich glaube, was hier drin steckt, ist wirklich für viele von euch super, super wertvoll. Wenn ihr euch gerade die Frage stellt, wie setze ich eigentlich die guten Gewohnheiten im Alltag um? Ja, was Ernährung, Sport, Schlaf, Checkups und so weiter angeht. Da steckt, glaube ich, viel, viel in dieser Folge für euch drin. Mir ist aber auch ganz wichtig, was jetzt folgt, ist ein Umsetzungssystem, das ich sagen würde auf Level 99 ist. Also Stefan ist nicht mehr bei der Basic-Arbeit, sondern er ist schon bei sehr vielen Sachen auf einem sehr hohen Level. Das System ist in den letzten 10 Jahren für ihn entstanden. Das heißt, musst du jetzt also all das umsetzen, was Stefan macht, um gesund zu leben? Nein, genau das musst du eben nicht machen. Aber siehst du einfach als eine Möglichkeit, überall irgendwo reinzuschauen in ein Leben von einer Person, die einfach über die letzten 10 Jahre Stück für Stück seine Gesundheit optimiert hat. Und noch eine Sache, bevor wir reinstarten, falls du dir bei manchen Begriffen oder bei manchen Thematiken eine Frage stellst, warum das jetzt so wichtig ist für uns, hör dir gerne einmal unsere Intro-Serie Getting Started an. Das sind die ersten 14 Podcast-Folgen, in der wir einmal durch unser Longevity-Basiswissen durchgehen. Viel Spaß damit und gute Insights. Wie setzt man eigentlich gute Habits im Alltag um? Diese Frage wollen wir ganz, ganz praxisnah in dieser Folge beantworten. Dabei ist unser Gast der Stefan, der wahrscheinlich umsetzungsstarkste Mensch, den ich persönlich kenne, in meinem Bekanntenkreis habe. Und er wird heute einmal erzählen, wie er konkret umsetzt, seine guten Habits umsetzt, die wir in den vorherigen Folgen besprochen haben. Wir sprechen heute einmal über ganz viele Themen. Wir sprechen heute über Schlaf, Sport, Ernährung, Supplements und Vorsorgeuntersuchungen und noch ganz, ganz viel mehr. Und sprechen da über die Systeme, die Stefan eben für sich hat, um eben sinnvolle Habits im Alltag umzusetzen. Und damit herzlich willkommen bei Long Game. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Wer uns noch nicht kennt, mein Name ist Laurenz, ich bin Host und Laie. Mach das Ganze mit Markus, der selber Arzt ist, mit Fokus auf präventive Medizin. Der ist kein Laie. Und wir hier zu dritt haben gemeinsam mit Marco eine Company gegründet namens Long Game, um eben genau präventive Medizin hier in die breitere Masse zu bringen. Wer die ersten beiden Folgen noch nicht kennt, große Empfehlung, das einmal anzuhören. Da gehen wir durch Stefans eigene Reise, also seine eigene Story. Und heute geht es eben darum, dass wir einmal durch seine Umsetzungshabits gehen. Hallo Stefan.
Hi Laurenz, hi Markus. Also vielen Dank für die Lorbeeren. Meine Frau würde sich jetzt totlachen mit dem umsetzungsstärksten Menschen, der jemals hier saß. Also, ich glaube, es ist gar nicht so sehr Umsetzungsstärke, sondern was mir hilft, glaube ich, ist, dass ich mich schon sehr lange mit dem Thema Longevity oder präventiver Medizin jetzt beschäftige. Und bei mir gibt es zwei Arten von, wie Dinge laufen können. Das eine ist, ich habe da kein großes Interesse dran und dann vergesse ich ständig alles und es fällt mir halt runter und es ist mir einfach nicht wichtig. Oder, und das habe ich gelernt, irgendwie über die vielen Jahre, wenn mir etwas wirklich wichtig ist, dann ist das Einzige, was funktioniert, es quasi irgendwie zu systematisieren. Also da wirklich Gewohnheiten draus zu machen, die dafür sorgen, dass das dann regelmäßig passiert. Und ich habe dann irgendwie auch so ein bisschen diesen Nerd-Antrieb in mir selber, mich so einem Thema zu widmen und mich da durchzugraben und das so lange zu optimieren, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie durchgespielt. Und aber dann ein System zu hinterlassen, wo ich dann weiß, das arbeitet jetzt dauerhaft für mich. Also ich möchte es einmal anschauen, möchte es einmal richtig aufsetzen und dann soll das halt irgendwie für mich dauerhaft funktionieren. Ich möchte überhaupt nicht den Eindruck erwecken, als ob ich jetzt irgendwas hier besonders gut könnte. Aber ich lasse jetzt sehr gerne euch zumindest mal teilhaben an dem, was ich so probiert habe, was nicht funktioniert hat und was für mich funktioniert.
Genau. Also Stefan, du bist Unternehmer, Familienpapa.
Genau.
Hast Immocation eben gegründet und aufgebaut und deswegen sage ich umsetzungsstark, weil man auch daraus durchaus erkennen kann, in deiner Handschrift, wie du deine medizinischen Sachen umsetzt, wie auch du quasi die Systeme auch 21 überträgst. Deswegen lass uns gerne einmal rein starten. Wie geht's eigentlich für dich los? Was sind so die Sachen, die für dich auf jeden Fall stehen müssen, wenn man sich auf so ein Jahr anschaut? Und was für Systeme hast du dafür?
Also wir haben ja gesagt, wir wollen schon einmal jetzt irgendwie durch das ganze Longevity-Spektrum durchgehen. Ne? Deshalb, bevor wir jetzt zu so diesen Alltagssachen wie Sport und Ernährung und Schlaf und so weiter kommen, lass uns einmal vorne anfangen. Also würde ich mich jetzt heute neu mit dem Thema beschäftigen, wäre immer eine Bestandsaufnahme, eine echte medizinische Bestandsaufnahme meiner Ausgangsbasis. Weil ich gemerkt habe, ich habe Jahre teilweise verloren damit, mich mit Halbwissen und so Allgemeinwahrheiten quasi durch die Gegend zu bewegen. Sowas wie, eigentlich sollte jeder Mensch XY supplementieren. Irgendwie, keine Ahnung was, von Multivitamintabletten über irgendwelche grünen Pulver, die man sich mit Wasser anrührt und so weiter und so fort. Und es hat bei mir echt lange gedauert, bis ich gemerkt habe, hey, das ist eigentlich totaler Bullshit. Eigentlich musst du verstehen, wo du wirklich mit deinem Körper und deinen Blutwerten stehst. Markus hat das so oft schon erklärt, auch in der Supplement-Folge. Und daraus ableiten, was du ganz konkret eigentlich brauchst. Und dasselbe gilt ja eigentlich dann auch für Medizinwerte, gilt für Cholesterin und so weiter, wo man bei mir dann irgendwann dann auch was beim Blutdruck ewig zu lange gebraucht hat. Eigentlich haben wir drüber gesprochen. Das gilt aber ja genauso auch für die Trainingswerte. Also wo stehst du jetzt eigentlich mit dem Training? Wo beginnen eigentlich welche Leistungszonen bei dir? Also wenn du schon Ausdauertraining machst, was ist denn jetzt wirklich die Herzfrequenz, mit der du am allersinnvollsten trainieren solltest, damit du aus der Zeit das Richtige rausholst? Ne? Und also ich würde immer diese echte medizinische Bestandsaufnahme aus einer Hand von einem Arzt, der sich wirklich damit auskennt und der mit dir wirklich zu so diesen langfristigen Longevity-Gedanken irgendwie gehen will, das würde ich immer ganz an den Anfang stellen. Und da steckt schon ein riesen Wert drin, glaube ich. Also diesen einen Menschen zu finden, der einen da begleitet, statt von Arzt zu rennen, weil gerade die Tour zum Hausarzt teilweise wirklich frustrierend war, weil du merkst, du rennst einfach gegen eine verschlossene Tür, weil das ein völlig anderer Ansatz ist, als Menschen mit Grippesymptomen oder mit irgendwie Altersproblemen oder sowas zu behandeln. So. Mhm. Ja, also die Bestandsaufnahme, würde ich sagen, ist das allererste. Mhm. Und dann auf der Basis dann halt wirklich Werte einstellen. Also sagen, da ist ein Wert, der ist nicht da, wo er sein soll. Jetzt wird eine Maßnahme definiert. Also jetzt nehme ich Supplement XY. Da ist auch nicht irgendwas anderes drin, sondern genau das, was es braucht. Und dann gehe ich, kann man mit dem Arzt dann besprechen, ne, wie viele Wochen das typischerweise dauern sollte, bis das dann eigentlich ankommen sollte im Blutwert. Und dann macht man nicht ein Jahr später einen neuen Bluttest, sondern macht man im Zweifelsfall 2 Wochen oder 4 Wochen oder 6 Wochen später ein. Und dann passt man vielleicht nochmal was an, dann macht man 4 Wochen später nochmal ein. Also das heißt, im Zweifelsfall muss man halt auch mal ein halbes Jahr lang einmal im Monat ein bisschen Blut abgeben, aber dann ist es halt auch wirklich eingestellt und arbeitet dann ja dauerhaft für einen. Ne? Und da, also so würde ich es heute machen. Da habe ich viel Zeit verloren, mich da so durchzuwursteln und auch immer wieder, dann habe ich nach 2 Jahren wieder irgendwas Neues entdeckt, was man eigentlich auch angucken müsste, statt von Anfang an mit der vollständigen Liste zu arbeiten und so weiter. Ja.
Markus, zum Thema Blut, würdest du unterschreiben, also einmal alle Werte einstellen und dann einmal im Jahr ein großes Panel oder alle halbe Jahre oder was ist also das Panel?
Also wie Stefan schon gesagt hat, du musst einmal abnehmen, du musst einmal wissen, wo ich stehe. Dann muss man sich anschauen, habe ich Folgen aus dem Ganzen? Also sprich, habe ich schon irgendwelche Symptome oder habe ich Veränderungen in Werten, wo ich weiß, dass die mir künftig auf die Füße fallen können. Diese muss ich dann entsprechend lösen und angehen, weil in Anführungszeichen nur, weil ein Wert nicht ganz 100% schön ausschaut, man behandelt keine Werte, ja, sondern ich muss es in ein Gesamtkonstrukt bringen, zu sagen, welche Konstellation ist die, die mir später gefährlich werden kann. Damit habe ich die Indikation, dass ich etwas dagegen tue. Und dann ist es völlig richtig abhängig von der Maßnahme, die ich mache. Brauche ich 4 Wochen später eine Blutkontrolle oder brauche ich 8 Wochen später eine Blutkontrolle? Wenn das Ganze eingestellt ist und ich dann auf einem Punkt bin, wo ich sage, jetzt habe ich meinen Stack und mein Konzept so, wie das Ganze laufen soll, dann würde ich spätestens nach einem Jahr oder im einjährigen Turnus so eine große Blutkontrolle machen. Ja, und da auch nochmal, wer so die anderen Folgen zwischendrin gehört hat, das ist nicht das große Blutbild, sondern das ist eine große Blutabnahme oder Blutkontrolle. Ja? Weil Blutbild eben ja nur die Blutbildung abdeckt, nur das, um die Feinheiten nochmal rauszustellen.
Genau, also es ist ein Longevity-Panel, nennen wir das, mit über 100 Blutmarkern, wo wir auch eigene Longevity-Ranges definieren, die eben genau nicht sagen, krank oder nicht krank, sondern was ist für optimale Gesundheit. Genau. Okay, das einmal zur Blutkontrolle. Das machst du dann jetzt in Zukunft die jährlich?
Genau, das wird einmal im Jahr gemacht. Ja. Da gibt es dann ein paar Werte. Ich habe quasi meine Liste von den Werten. Dann gibt es ein paar Werte, also Kleinigkeiten, ne? Ein paar Werte, die dann irgendwie nüchtern gemacht werden müssen. Ein paar Werte, da muss man dann am besten 3 Tage vorher keinen Sport gemacht haben, dass der Wert sauber ist. So, das kann man sich ja alles einmal sauber hinstellen. Dann geht man damit irgendwie zu dem Labor, wo man hingeht, oder macht es eben über den Arzt, bei dem man in entsprechender Betreuung ist. Und dann ist das, weiß man einmal im Jahr, wo man irgendwie bei diesen Dingen steht. So. Und bei mir kam tatsächlich dann ja raus, dass ich A, Blutdruckmedikation brauche, das haben wir im anderen Podcast schon besprochen, dass ich aber auch jetzt in jungen Jahren schon einen Cholesterinsenker nehme. Einfach, also nicht, weil ich jetzt irgendwie akuten Herzinfarktrisiko habe, sondern einfach, weil ich total überzeugt bin mittlerweile von dieser Denke. Es geht eigentlich um das 30-Jahres-Risiko, also um die Frage, wo laufe ich denn gerade hin mit dem, was ich habe, ne? Und das, also das habe ich total für mich gekauft, total nachvollziehbar, weshalb jetzt unter anderem aus den ganzen Bemühungen das halt rauskam und es zählt jetzt ja auch ein bisschen zur Umsetzung, also einfach gucken, welches Medikament funktioniert, ist nebenwirkungsfrei und ohne dass es quasi irgendwie was macht, außer den Wert beeinflussen, den es soll und gut ist. So, ne? Muss man suchen, einstellen und dann ist Teil der Umsetzung einfach nur, das Ding halt jetzt sauber dann durchzunehmen. Ne? Mhm. Ja, genau.
Ist das deine gesamte Bestandsaufnahme, die quasi jährlich passiert, oder hast du noch andere Untersuchungen?
Na, Vorsorge käme jetzt noch dazu. Mhm. Können wir auch, wir wollen jetzt rein?
Gerne.
Ja, du Markus, hast ja quasi eine Liste definiert von Dingen, die auch ein bisschen aggressiver sind, als das im Standard wäre. Wir können es vielleicht mal einmal durchgehen. Also erstmal alle Impfungen werden regelmäßig gemacht, weil es total unnötig ist, an irgendeiner Infektionskrankheit zu sterben oder irgendwie sich krank zu sein, die sich verhindern lässt, ne, ja. Finde ich. Colorectal, wie nennt man das auf Deutsch? Darmkrebsvorsorge. Genau. Ne? Genau. Also mit so einem DNA-Test mache ich das zu Hause. Es kostet nicht viel Geld, kann man dann einschicken irgendwie. Ne?
Der klassische, sonst ist der Wert, dass man einmal schaut, ob irgendwie Blut im Stuhl ist, also eine Stuhlprobe abgibt. Das ist das Mindeste, was man einmal im Jahr machen sollte.
Ne? Ja. Genau, ich mache es mit so einem DNA-Test, der, glaube ich, ein bisschen weiter geht, weil er quasi die Krebs-DNA irgendwie da drin irgendwie anzeigen könnte. Und das tatsächlich auch jährlich. Es kostet einfach nicht viel Geld. Und habe ich mir gedacht, hey, wenn man das verhindern kann, ist doch sensationell. Ne? Gefolgt dann alternierend mit einer Darmspiegelung, die aber dann in einer höheren Frequenz alle 5 Jahre in dem jungen Alter jetzt, glaube ich, habe ich in meiner Tabelle stehen. Okay. Prostatavorsorge, auch einfach jetzt in jungen Jahren schon, es ist einfach überhaupt nicht schlimm und es, also alle machen da irgendwelche komischen Witze. Mein Gott, ey, jede Frau geht zum Gynäkologen, gehst halt als Mann einmal im Jahr dahin. Mhm. Und insbesondere, was ich für mich ganz wertvoll fand, halt zu verstehen, dass dieser PSA-Wert, den man da misst, dass der halt schon total aussagekräftig ist, wenn man ihn im Zeitverlauf beurteilt und in Relation auch zur Prostatagröße und so weiter. Was halt bedeutet, je länger und je früher und je regelmäßiger du das machst, desto besser kannst du erkennen, ob sich was ändert. Es kostet ein paar Euro und eine Viertelstunde Zeit, in Gottes Namen. So. Also das ist einfach nur, ich habe mein To-Do-Management-System, da stehen alle Dinge drin, die ich unternehmerisch zu tun habe und dann ploppt er halt einmal im Jahr auf, geht zum Urologen und macht das und gut ist. So, also eine lächerliche Kleinigkeit eigentlich, ne?
Vielleicht einmal da mal kurz reinschauen, weil ich glaube da, also jetzt sind wir schon bei zwei Punkten, die glaube ich für nicht jeden so 100% einfach umsetzbar sind. Also auch, ich höre ganz oft, dass diese, selbst wenn man sagt, ja, ich will das Blut abnehmen gehen, diese initiale Energie, das wirklich zu tun, bei ganz vielen einfach immer wieder aufgeschoben wird. Auch, dass man zum Arzt geht, dass diese Termine immer wieder aufgeschoben werden. Hast du das selber bei dir auch mal gehabt oder?
Nee.
Ein System für das zu umgehen?
Ich habe am Anfang, also ich glaube, wenn man sich hinsetzt und jetzt hat man so eine Liste von 10 Sachen, die man machen soll, das wirkt so ein bisschen erschlagend. Also jetzt gehen wir zu 10 verschiedenen Ärzten. Ich habe das einfach über eine gewisse Zeit gestaffelt. Ich habe mir quasi vorgenommen, dieses Quartal gehe ich das erste Mal zum Urologen in meinem Leben, mache das erste Mal diese Untersuchung und wenn ich dann da war, dann buche ich mir direkt meinen Folgetermin für 12 Monate später. Und im nächsten Quartal war ich dann das erste Mal beim Hautkrebs-Screening, ne, und habe mir dann einen Termin für ein Jahr später geboten. So hat mir, wieso einmal im Quartal ein so ein Ding irgendwie unterbringen, das ist einfach. Und dann bucht man es direkt fürs nächste Jahr. Und dann ist ja das Einzige, was du tun musst, dann den Termin nicht absagen. Mein Gottes Mal. Also du sagst ja auch nicht den Impftermin für dein Kind ab. Also
ich glaube, es gibt so zwei Hebel. Das eine, wie du sagst, du hast erstmal so eine Liste und denkst, oh Gott, die muss ich jetzt alles abarbeiten. Ja, das lässt sich also deutlich leichter aufteilen übers Jahr, zumal es ist ja eine Vorsorge. Es ist ja nichts, wo man sagt, das musst du jetzt alles in einer Woche durchkriegen, sondern das muss ich einmal aufgesetzt haben. In der Praxis merke ich aber schon, dass für viele das Thema ist, sie würden zwar schon gerne vorsorglich was machen, haben aber Angst, dass etwas gefunden wird. Mhm. Und das lähmt, zum Arzt zu gehen, weil was ich nicht sehe und nicht weiß, ist nicht da. Mhm. Und da ist schon viel Überzeugungsarbeit auch innerhalb der, selbst wenn sie bei einem sind, wenn man darüber spricht, machen wir heute das oder das oder das, und dann so, ja, findet man da was? Und ich sage, ja, im besten Fall findet man nichts und im glücklichsten Fall finden wir frühzeitig was, sage ich dann meistens, weil genau deshalb mache ich es ja. Und der Vorteil ist, wenn ich früh genug mit Vorsorge anfange, kann ich die nächsten Male eigentlich total entspannt hingehen, weil ich weiß, ich bin so früh da, dass nichts passiert.
Ah, interessant.
Und es wird so darauf eingestellt und geachtet, dass wir ja alles, was potenziell entstehen könnte, verhindern wollen. Mhm. Sprich, das ist wie wenn ich mein Auto regelmäßig beim Service habe. Ich gehe ja auch nicht jedes Mal zum Service und denke so, oh, hoffentlich hat es mir jetzt nicht den Motor gefressen, denn die sehen, das ist völlig kaputt, sondern ich weiß, das Ding ist durchgeölt wie eine Eins. Ich stelle es rein, dauert einen halben Tag und ich nehme es wieder mit.
Ja.
Ja. So. Und das ist im Prinzip genau dasselbe.
Ja.
Also Prostata. Darmkrebs, und zwar wirklich jährlich mit diesem DNA-Set, das kann man sich, also verlinken wir gerne, ne? Ich kann quasi damit, mit welchem Hersteller oder Anbieter ich das mache, können wir in den Shownotes quasi reinmachen.
Ja.
Das ist super wenig Arbeit, meine Frau macht das genauso.
Übrigens, also nur für euch zur Info, also longgame.de/shownotes, da gibt es eben eine Textversion von diesem Podcast, komplett kostenlos, wo wir auch alles einmal verlinken, alle Produkte, die wir eben hier jetzt irgendwie nennen, die Stefan oder jemand anders hier nutzt.
Genau, wir kriegen da nichts für, wir wollen euch nur helfen. Ne? Ja, also es sind jetzt nicht Affiliate oder so, sondern wir wollen es einfach nur verlinken für euch. Hautarzt, jedes Jahr einmal, da habe ich jetzt mittlerweile gehört, also hingehen, einfach gucken, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, die in Richtung Hautkrebs sich entwickeln, weil also es gibt, glaube ich, so ein paar eher harmlose Sorten von Hautkrebs. Es gibt aber eine Sorte mindestens, die hardcore gefährlich ist, also die dann im ganzen Körper streut und von außen sieht man quasi nichts und Melanoma, glaube ich, auf Englisch irgendwie, ne?
Ja.
Und
also der schwarze Hautkrebs.
Der schwarze Hautkrebs. Und ich denke mir, ey, das ist so einfach wieder die, also die Untersuchung kostet eine Viertelstunde. Meine Hautärztin, also ich habe eine gesucht, wo ich das Gefühl hatte, die macht das gut, die wirklich Fotodokumentation macht. Du hast mal von einer Story berichtet, die echt lächerlich war, Laurenz, wie du untersucht wurdest.
Ja, ja. Als Student, ich habe eine große Mutter mal, das auch wächst und also Student gesetzlich versichert. Der Termin hat, glaube ich, 10 Sekunden gedauert. Shirt hoch, ja, ist okay.
Ja.
Ist weg. Das ist schon krass. Also
bei mir war wirklich mit einer Fotodokumentation jedes Muttermal einmal komplette Körper abgesucht, mit Fotos dokumentiert, dass man beim nächsten Mal weiß, was gab es schon, was gibt es nicht und so weiter. Das macht man einmal, beim nächsten Mal geht's schon schneller quasi und Zeitaufwand eine Viertelstunde. Ich nehme einfach irgendwas in WhatsApp zum Abarbeiten oder zum Anhören mit ins Wartezimmer. Es ist wirklich der Zeitverlust effektiv im Leben, ist eine Viertelstunde, die ich dann in diesem Behandlungsraum bin. Ich denke, wenn ich damit einen der Top 10 Krebsarten quasi im Griff behalte, weil wir es erkennen, bevor irgendwas passiert. Sensationell.
Da kann man noch mit einwerfen. Es gibt mittlerweile ja auch einige Hautarztpraxen, die so eine Art Körper-3D-Scan haben. Dann kriege ich es noch mal genauer. Die legen dann wirklich komplettes Bild übereinander.
Sehen wir
und dann geht es ruckzuck.
Außerdem auch wieder einfach nur ein To-Do, das einmal im Quartal hochkommt, ist, also ich bin verheiratet, das heißt, ich meine Frau nicht, wir können das gegenseitig machen, einmal im Quartal einfach nur den anderen von oben nach unten angucken, ist da irgendwas, was mir sonst noch nicht aufgefallen ist, aber jetzt auffällt, das wäre dann ein Grund für jetzt einen Termin beim Hautarzt machen. So, es ist wirklich, wenn man es einmal aufgesetzt hat, einfach mit so einem Erinnerungssystem, das kommt hoch, heute einmal machen, spreche meine Frau an, sag irgendwie, wenn wir heute Abend aus der Sauna kommen, lass uns das einmal tun und dann ist gut, es kostet 2 Minuten, ne? Und es ist ganz wenig Arbeit, finde ich, wenn man es macht. Dann Hodenkrebs selber abtasten. Urologe macht es einmal im Jahr, kann man selber irgendwie einmal im Monat unter der Dusche machen. Was passiert? Ja, kommt halt morgens ein To-Do in meinem To-Do-ist. Da steht einmal abtasten, so lächerlich das ist. So, dann, wenn ich dann nach dem Sport unter die Dusche gehe, mache ich das, klick auf erledigt und dann ist das auf, taucht im nächsten Monat am selben Tag wieder auf. Also ja, es ist einfach nur eine Frage quasi, das in so ein System zu überführen und dann zu tun, wozu das System einen auffordert.
Okay, also ich nehme mit, also 3 Sachen nehme ich mit als konkretes mit zu mitnehmen jetzt, wenn man diese Arzttermine hat, die, man muss sagen, es ist einfach ein bisschen unangenehm und man schiebt so ein bisschen her. Stefans Top 3, um das zu verhindern, also Punkt 1, überführe es in ein To-Do-System. Ja, also nicht nur für die Arbeit, sondern auch fürs Leben. Machen, glaube ich, eh schon relativ viele, die hier zuhören, aber wenn man es noch nicht macht, gerne. To-Do-ist nutzen wir da zum Beispiel alle. Ja. Zweitens, einfach mal eine Ramp-Up-Phase haben, also nicht einfach den Anspruch haben, alles auf einmal zu machen,
genau,
sondern hab eine Ramp-Up-Phase, ja, und dann, wenn du einmal da warst, dann einfach direkt da einen nächsten Termin buchen. Ja?
Also, an dem Tag den Folgetermin buchen. Ja. Genau. Ja. Manche von diesen Sachen sind Selbstzahlerleistungen. Die allermeisten bei einer Privatversicherung nicht. Also die zahlt das. Aber die sind alle nicht teuer im Vergleich zu dem, was man da bekommt. Also ich habe immer das für mich genommen, solange man sich nicht in ein großes Gerät, das laute Geräusche macht, legen muss, ist es nicht besonders teuer. So, ich habe für mich wirklich, also was mir total geholfen hat, ist mir zu vergewärtigen, es geht hier wirklich um die Verhinderung der allerschwersten Krankheiten, also wo du einfach wirklich elendig dran stirbst, wenn du sie nicht erkennst und wenn sie dann gestreut haben und so weiter. Und es ist quasi das Einzige, was du gegen Krebs wirklich sinnvoll tun kannst, ist früh dran zu sein. Und wenn du dann dagegen hältst, wie wenig Arbeit das ist. Also einen Nachmittag irgendwie mit den Freunden lustig im Biergarten sitzen, 4-5 Stunden, das ist mehr Zeit, als das gesamte Vorsorgeprogramm in 2 Jahren kostet. So. Das kann man mal machen, glaube ich. So. Das ist wirklich, also ich habe es mir irgendwann wirklich einmal hergeleitet und gesagt, komm,
ey, der Nutzen-Risiko-Rechnung geht auf.
Sensationell, das ist besser investierte Zeit vom Erwartungswert als die allermeisten anderen Dinge, die du irgendwie für deine Gesundheit tust. Selbst wenn du eine Sportsession ausfallen lässt dafür, eine von was weiß ich was, 200 im Jahr, ist das gut investierte Zeit.
Ich führt auch immer wieder zu dem Punkt, einfach auch mal sich um sich selber kümmern, muss auch mal eine gewisse Prio haben. Was aber, glaube ich, bei vielen Menschen einfach nicht der Fall ist.
Also, ja, und es ist so elendig, glaube ich, wenn man es dann zu spät entdeckt. Ja, genau, das zur Vorsorge.
Das zur Vorsorge. Und jetzt gehen wir noch durch ganz viele andere Punkte, ne? Also immer jeweils rein. Wahrscheinlich doppeln sich die Systeme dann auch irgendwann, weil sowas wie ein To-Do-System hast du ja nicht nur für die Vorsorge. Lass uns gerne mal weiterschauen. Also wir gehen heute noch durch Sport, durch Schlaf, durch Ernährung, auch durch Supplements. Mhm. Da ist einmal Haken dran an das Thema Vorsorge. Sport als nächstes?
Ja, gerne. Also ihr habt es zerlegt in Kraftsport und Ausdauer. Also Kraftsport, Muskelaufbau und Kraftaufbau und Ausdauer, eigentlich so ein bisschen Grundlagenausdauer und High-Intensity-Training. Wir haben ein bisschen gesagt, lass mal gucken, wie also jetzt ganz aus meiner Perspektive, wie mache ich es zu Hause? Wie mache ich es, wenn ich bei meiner Familie bin, die ist quasi 800 Kilometer entfernt, also ein Ort, auf den ich Einfluss habe, der aber nicht mein Zuhause ist und unterwegs auf Geschäftsreise. Mhm. Erstmal Kraftsport. Ich habe 2 Dinge getan. Ich habe mir erstmal ein schönes Gym, nicht das günstigste Gym, sondern das schönste Gym, ein Ort, an dem ich wirklich gerne bin, gesucht, wo ich das Gefühl habe, das motiviert mich, wenn ich da bin und da verbringe ich gerne irgendwie mal 2 Stunden Zeit. Das empfinde ich als wahnsinnig wertvoll irgendwie. Das ist jetzt halt in München natürlich auch leichter als irgendwo in einer kleineren Stadt oder auf dem Land. Aber Fitnessstudios sind ja schon super verbreitet irgendwie mittlerweile. Ne? Der Punkt aber ist, das ist ja für mich immer mit ziemlich viel Rüstzeit verbunden. Wir haben uns da auch oft drüber unterhalten, Laurens. Also du musst gerade im Winter, du musst dich anziehen, musst da hinfahren, musst dich umziehen. Hinterher bist du verschwitzt, musst dich duschen, musst dich wieder dick anziehen, musst wieder nach Hause. Es ist schon dramatisch zeitsparend, wenn man das zu Hause machen kann. Und wenn es auch nur einmal irgendwie von 2-mal oder sowas die Woche ist. Und deshalb habe ich dann irgendwann angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich mir zu Hause einen Gym hinstellen kann. Und gemerkt habe, so ganz viel braucht es eigentlich nicht. Also die einfachste Art wäre ein Set verstellbare Kurzhanteln und eine Hantelbank. Ne? Können wir beides verlinken. Also ich habe die Hantelbank von Athletica und das Kurzhantelset von Nuobel. Das sind quasi Kurzhanteln, die stehen auf so einem Ständer. Und einfach nur, indem man die dreht, kann man das Gewicht von 2 Kilo bis 40 Kilo pro Hantel verstellen. Super verarbeitet, also wirklich toll, also gar nicht hüntelig. Und mit 40 Kilo pro Hantel kann, glaube ich, jeder richtig starke Mann noch immer ein Brusttraining machen. Und mit 2 Kilo kannst du die kleinsten Übungen wie Seitheben oder Schulter oder sowas machen. Kannst du ein quasi vollständiges Ganzkörpertraining mitmachen, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, welche Übungen du machst. Und es braucht effektiv einfach gar keinen Platz. Also das kannst du irgendwo im Abstellkammerl hinstellen und dann eine Yogamatte quasi im Wohnzimmer auslegen und darauf die allermeisten Sachen irgendwie halbwegs sinnvoll machen. Mhm. Das ist schon ziemlich geil als Start.
Und zumal, ich bin auch ein Riesenfan von, weil, also wenn du völlig gleichst, wie viele 2-Stunden-Slots, weil so lange braucht es 2 Stunden.
Du meinst zum Gym?
Zum Gym umziehen hast du?
Sport braucht
2 Stunden. Ja. Und die Workouts davon sind vielleicht 45 Minuten bis eine Stunde.
Eine Stunde vielleicht,
ja. Genau. Ja, je nachdem, was du machst, ja. Du hast exponentiell weniger 2-Stunden-Slots am Stück als 1-Stunden-Slots am Stück. Und das nimmt ja immer mehr zu. Deswegen sind diese Rüstzeiten wegzulegen so elementar.
Das ist eine viel größere Hürde. Genau, das war genau der Punkt. Meine These war, wenn ich das zu Hause habe, fällt mir das ganz leicht, einen zusätzlichen Slot in der Woche zu finden. Weil eine Stunde zwischen zwei Calls finde ich immer. Plus die Rüstzeit fällt ja, also auch das Duschen. Du kannst dann halt, du gehst einfach das eine Mal am Tag, gehst du dann nach dem Sport duschen. So, ne? Das ist wirklich super.
Ja. Ja. Und Thema innerer Schweinehund, das ist bei dir nicht so ein Thema. Aber ich finde auch, dass, also dass du hast nicht so dieses Thema, den Schweinehund zu überwinden, habe ich das Gefühl. Ja. Aber auch da, also wenn du dir ein Gym reinbaust bei dir zu Hause, es ist sehr, sehr schwer, nicht immer daran gedacht, also erinnert zu werden und auch so ein bisschen dieses Commitment zu haben, ich bin jemand, der so Sport macht, das hilft auch enorm, einfach diese Identität zu bauen und dass du eben so, dass es nur so normal für dich wird, dass du eben den Schweinehund gar nicht mehr zulässt.
Ich habe es bei mir ganz radikal gemacht. Ich habe quasi mein Büro mit einem Aktenschrank in zwei Hälften geteilt und 2 Drittel von meinem ehemaligen Büro ist jetzt einfach mein Gym mit schwarzem Trainingsboden und dem ganzen Gerätezeug drin. Klingt größer, als es ist, ne? Das ist nicht riesig. Erklär gleich, was da noch drin steht. Und ich muss quasi durch diese Fitnessfläche laufen, um zu meinem Schreibtisch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee hole, laufe ich durch mein Gym. Jedes Mal, wenn ich zu meinem Sohn gehe, laufe ich zu meinem. Jedes Mal, wenn mein Sohn mich an meinem Arbeitsplatz besucht, also zu meinem Schreibtisch kommt, läuft der durch das Gym. Ne? Also das ist für den das Normalste der Welt, dass Sport gemacht wird, dass Papa Sport macht, sich mit diesen Geräten irgendwie auseinanderzusetzen, da mal zu ziehen und so. Also der von Anfang an baut eine total positive und selbstverständliche selbstverständlichen Blickwinkel auf das Thema Sport auf, was ich für total wertvoll halte. Überleg mal, ob dein Kind quasi damit groß wird, dass das Normalste der Welt ist, dass abends Bauer sucht Frau läuft und man mit einem Bier in der Hand vorm Fernseher sitzt, oder das Normalste der Welt ist, dass Mama und Papa regelmäßig Sport treiben und dass man sich anstrengt. Das macht was mit einem Kind. So, finde ich total geil, dass es das zu Hause mitkriegt.
So. Flächengröße circa, also auf 5 Quadratmeter würde ich sagen, macht das Sinn, ne?
Also bei mir sind es mehr.
Ja.
Da würde ich sagen, weil ich noch ein Cardiogerät und ein Rack stehen habe, das sind eher 10 bis 12 Quadratmeter, die ich da habe. Punkt.
Okay. Genau. Also kleinste Version wäre einfach Hantelbank, die man rückklappt, dann sind es quasi 0 Quadratmeter.
Ja.
Ich glaube, Rack geht los ab 5, also meins ist 6 Quadratmeter groß mit Rack.
Ja.
Und bei dir halt mit Cardiogerät dann irgendwie 10 Quadratmeter. Also nicht die Welt.
Nee. Genau, und das ist auch das Zweite, was ich quasi stehen habe, ist ein Rack, also Metallstangen, wo man eine Langhantel draufhängen kann, mit ein paar Zusatzfunktionen, also mit Seilzügen dran, einer Langhantel dran, einer Multipresse, also so einer geführten Langhantel, wo man dann noch so eine Beinpresseauflage dran hat. Also das ist wirklich der Hass von Athletica, es hat nicht besonders viel Geld gekostet, da kannst du alles mitmachen. Also du kannst einfach ein komplett vollständiges Ganzkörpertraining machen. Meine Frau benutzt das, es ist wirklich. Also lass die ganze Ausstattung 4.000 Euro gekostet haben für dieses ganze Gym, exklusive jetzt des Cardiogeräts, können wir gleich was zu sagen, als einmal Effort. Das kann man, wenn man das möchte, glaube ich, auch noch für die Hälfte hinkriegen. Dann hat man es wahrscheinlich ein bisschen weniger gut verarbeitet. Super Investment, finde ich, gewesen dafür, wie viel ich das benutze und was das an Zeit spart.
Ja. Also meinst du von Decathlon, ich hab für die ganzen Kraftgeräte mit Rack 1.000 Euro gezahlt. Plus dann nochmal 1.000 für ein Cardiogerät. Also 2.000 Euro für ein fully-fledged Gym. Nicht so geil wie deins wahrscheinlich. Also Multipresse habe ich nicht, aber trotzdem. Das kannst du alles machen.
Ein riesen Vorteil auch für Leute mit kleinen Kindern, die noch schlafen. Du kannst ja nicht, während das Kind schläft, mit dem Babyphone ins Gym fahren und sagen, wenn das Kind wach wird, braucht es halt eine halbe Stunde, bis ich da bin. Aber du kriegst es jetzt bei uns, mit einem Zweijährigen, also schon seit der 1 ist, klappt das völlig problemlos während des Mittagsschlafs, dass das ausreicht, Sport zu machen. Dann geht meine Frau auf das Cardiogerät, ich gehe daneben quasi in das Rack und trainiere. Und nach einer Stunde Mittagsschlaf haben wir beide unser Sportprogramm gemacht, ne? Also ist einfach super, um im Alltag das unterzukriegen.
Okay, also Lanze gebrochen für Gym nach Hause zu und Rüstzeiten reduzieren. Das sind wir bei Krafttraining im Alltag.
Und ich würde noch empfehlen, also das hat mir sehr geholfen, am Anfang mal einen Physio oder einen Trainer, einen Sportwissenschaftler, jemand, der sich wirklich auskennt, nicht so ein Chaka-Chaka-Personal-Trainer, sondern jemand, der sich wirklich mit Bandscheiben, mit Körperstatur, mit diesen Dingen auskennt, den bei den Übungen mal draufschauen zu lassen, dass man sich von Anfang an nicht falsche, sondern gute Bewegungen angewöhnt, weil das verhindert einfach Verletzungen zu vermeiden, gerade wenn man schon ein bisschen älter ist beim Anfang. Und
Entschuldigung, nicht nur Ausführung, sondern der auch eben Disbalancen oder Defizite sieht, ne? Wo man sagt, du musst erstmal damit anfangen, bevor du in den Rest gehst.
Genau, du kannst jetzt zwar schon dieses schwere Gewicht bewegen, aber wenn du das jetzt 6 Monate machst, dann hast du den und den Schaden am Rücken wahrscheinlich. Also du musst eigentlich erstmal das und das als Basis machen. Ja, genau. Und das, also das reimt man sich nicht mal eben so mit YouTube-Videos zusammen. Also das, da gibt es einfach Leute, die sich wirklich toll auskennen. Ist überschaubar viel Aufwand. Also da macht man dann vielleicht mal 1-2 Sessions, dann trainiert man ein bisschen, schickt mal hier ein Video, nimmt mal da was auf, dann kriegt man noch mal Feedback. Also hat man auch, ist wieder einfach wie so ein kleines Projekt. Ich nehme jetzt mal ein Quartal Zeit, dass ich mal reinfinde in das Thema Kraftsport. Und dann nach dem Quartal habe ich das aber auch irgendwie hingekriegt. So, ne? Genau, das zu Kraftsport, ja, im Alltag.
Und du packst deine Workouts in deinen Kalender rein oder in deinen To-Do-List. Wie machst du es?
Genau, ich plane Wochen im Voraus diese, wenn ich ins Gym gehe, 2-Stunden-Slots oder zu Hause 1¼-Stunde, packe ich in meinen Kalender ein, halt als Termine. Und wenn dann andere Arbeitstermine reinkommen, dann schiebe ich die halt noch hin und her, aber ich lösche sie halt nicht mehr raus. Und irgendwann, wenn dann der Tag voll ist, inklusive des Sportblocks, dann sage ich, sorry, ich kann keinen Termin mehr annehmen. An dem Tag bin ich voll. Das würde ich ja auch sagen, wenn das Notartermine wären oder wichtige Termine mit Geschäftspartnern oder so. Das würde ich auch sagen, sorry, kann ich nicht mehr an dem Tag. Und ein Sporttermin wird einfach genauso gehandhabt wie ein Notartermin oder alles andere. Ein Webinar, das ich halte oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Verabredung mit mir selber. Ich schulde da ja auch niemandem Rechenschaft drüber, warum mein Tag voll ist. Der ist halt voll und Sport gehört da halt rein, weil sonst funktioniere ich nicht. Ja.
Würdest du es genauso machen, wenn du jetzt noch im Konzern wärst?
Ja, klar.
Wie würdest du es machen?
Ja, also meine Frage, ob das halt im Homeoffice ist ja exakt das Gleiche. Und wenn ich ins Büro gehen würde, gut, dann würde man es wahrscheinlich dann abends oder morgens davor machen. Ne? Also ich habe zur Konzernzeit habe ich meinen Sport morgens davor gemacht. Genau.
Okay, soviel zu Krafttraining, Ausdauertraining?
Ja, selbes Spiel, nur also noch viel unnötiger dafür ins Gym zu gehen, finde ich, und noch viel einfacher zu Hause umzusetzen. Während du bei Kraftsport ja noch argumentieren kannst, im Gym hast du viel Auswahl verschiedener Geräte und was auch immer und so, aber für Cardio, das braucht ja so wenig. Also viele Leute können joggen gehen, ich kann das nicht, weil ich mal einen Unfall hatte und mein Bein was kaputt ist. Wenn du joggen gehen kannst, brauchst du ja gar nichts außer Schuhe, um laufen zu gehen. Aber ich jetzt mal quasi, für mich ist es so, ich brauche ein Gerät dafür. Ich habe mir vor Jahren einen Crosstrainer gekauft von Horizon, hieß glaube ich der Hersteller, können wir verlinken. Den konnte man klappen. Der hat zusammengeklappt weniger Stellplatz gebraucht als ein Stuhl. Also da drauf konntest du dann auch deine Sportklamotten und was auch immer und ein Handtuch und so weiter hängen. Der hatte Rollen dran, den konntest du also auch irgendwie aus dem Kammerl eben dahin bewegen, wo du ihn haben wolltest. Der passt in quasi jede Wohnung irgendwo hinter einen Vorhang, wo sonst der Staubsauger steht, würde ich sagen. Mit dem Teil habe ich, ich glaube, 7 Jahre lang mein Cardio gemacht. Das war super, super verarbeitet, haltbar. Das hat keine 1.000 Euro gekostet damals. Bewegt den ganzen Körper. Ich finde Crosstrainer super, weil ich ein bisschen empfindliche Knie und so auch habe, wegen der Verletzung, die ich mal hatte, weil das ja nicht so einen Stoß macht, sondern eher eine fließende Bewegung ist. Sensationell. Du kannst auf einen Crosstrainer, ich habe immer abwechselnd, wenn ich sehr anstrengende Zeiten hatte mit sehr viel Arbeit, habe ich beim Crosstrainer einfach nebenbei WhatsApp-Nachrichten beantwortet. Das geht. Du sollst ja eh bei Zone-2-Training noch gerade eben noch vernünftig sprechen können, das dann da drauf gemacht. Du kannst, wenn du irgendwie mal ein Video angucken, irgendwas abnehmen musst oder sowas, kannst du da drauf machen. Wenn ich ein bisschen weniger Workload hatte, habe ich es genutzt und habe mich belohnt, indem ich da drauf Science-Fiction-Serien geguckt habe oder Bücher gelesen habe, wo ich sonst die Zeit nicht so für gefunden habe. Also habe dann Belletristik gelesen, viele Fachbücher gelesen. Also ich habe eine Zeit lang, habe ich irgendwie jeden Monat 2 Fachbücher über irgendwelche Business-Themen gelesen, einfach auf dem Crosstrainer. Also geschenkte Zeit quasi. Ich tue was für meinen Kopf und für meinen Körper. Weshalb ich auch wahrscheinlich, selbst wenn ich joggen könnte, wahrscheinlich immer irgendwie die Tendenz hätte, das auf so einem Crosstrainer zu machen, weil ich die Zeit doppelt nutzen kann irgendwie, genau. Ja.
Wo es auch gut geht, analog, ist beim Fahrrad, also Indoor-Fahrrad.
Klar.
Da gibt es auch mittlerweile so eigene Tischchen für, die du dir hinstellen kannst. Dann kannst du quasi wie am Schreibtisch sitzen und auf dem Fahrrad sein. Ist quasi dieselbe Logik.
Ja.
Okay, Ausdauertraining.
Ausdauertraining. Und meine Erfahrung ist, also bevor wir ein Kind hatten, früh morgens hat es die allerhöchste Umsetzungsquote. Ne? Also das Problem ist ja immer, im Laufe des Tages passieren sehr viele Dinge, die Prioritäten durcheinander werfen. Morgens nach dem Aufstehen, bevor du das erste Mal irgendwo reinguckst, ist eigentlich noch nichts passiert. Ich habe das deshalb früher immer gemacht, bevor der Tag losging. Und da hat es annähernd 100% Umsetzungsquote gehabt. Jetzt mit dem Kind, mit morgens Kind fertig machen und sowas, muss man dann gucken, wie das funktioniert. Deshalb ist es jetzt eher so ein bisschen dynamisch, wann am Tag es stattfindet. Aber das ist, glaube ich, echt ein Hack. Also das jeden Tag und morgens zu machen, ja, wenn es geht. Ja. Ja.
Okay, du hast auch im Vorgespräch erwähnt, sozusagen, dass du nicht mehr drüber nachdenkst, quasi es zu tun, sondern du sagst dir einfach, ich bin eine Person, die macht das jetzt. Ne? Also ich bin eine Person, die steht auf dem Crosstrainer am Morgen, mal als Beispiel. Du hast da so du hast so eine Guidance gehabt, wie lange das dauert, wo du es quasi jeden Tag machst und danach wird es für dich selbstverständlich. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr, richtig?
Glaube ich. So ist es natürlich rückwirkend schwer zu sagen, aber irgendwie, Marco sagt ja immer, the power of daily, also wenn du irgendwas jeden Tag machst und es gibt gar nicht den Tag, an dem du keinen Sport machst, das macht schon mal was. Ne? Und es kann ja auch sein, es muss ja nicht 7-mal Sport, es kann ja auch ein Tag, dass du so Stabilitätsübungen oder sowas machst, was an sich ein bisschen weniger belastend ist, aber es ist einfach das Normalste der Welt. Jeden Tag gibt es einfach so einen Stundenslot, wo du etwas für deinen Körper machst. Und das geht dann schon relativ schnell, also ein halbes Jahr vielleicht, dann ist das neue Normal und dann fühlt sich das auf einmal ganz komisch an, das nicht zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich, also das Schöne, also unregelmäßig Sport machen kostet, glaube ich, viel mehr Disziplin als jeden Tag Sport machen. Du
fängst immer wieder neu an.
Ja, und ja, du musst dich immer wieder überwinden, weil du ja jedes Mal weißt, es könnte ja heute auch der Tag sein, an dem ich es nicht mache. Ja. Du könntest ja auch morgen machen. Ach, heute Fernseher wäre ja ganz... Wenn du es jeden Tag machst, es passiert so wie Zähneputzen, so wie das Kind im Sommer mit Sonnencreme einschmieren. So. Also du machst es halt einfach, weil es dazugehört. Und das ist, glaube ich, also das steckt schon eine Menge drin, weil es dann irgendwann erstaunlich wenig Disziplin noch kostet, das jeden Tag gut zu machen. Mhm. Genau.
Und du meinst auch, dass es nimmt ab, ne? Also die ersten Male sind deutlich, deutlich schwieriger.
Klar.
Als dann das 165. Mal. Dann auf die 180 zu bekommen, ist dann wahrscheinlich auch.
Weshalb ja eine schöne Taktik auch ist, erstmal mit ganz kleinen Varianten anzufangen. Also ich gehe jetzt jeden Tag eine Viertelstunde oder 10 Minuten ganz bewusst spazieren, ein bisschen flotter, aber jeden Tag. Ich bin jetzt der Mensch, der jeden Tag etwas für meinen Körper tut. Und dann wird daraus eine Viertelstunde und dann kaufe ich mir vielleicht irgendwie meinen Crosstrainer oder irgendwas und gehe da jetzt 10 Minuten am Tag drauf. So, aber ich etabliere erstmal dieses Habit und steigere dann die Zeit, statt mir so ein Riesending eine Stunde auf diesen Crosstrainer vorzunehmen und die ganze Woche sehe ich dagegen an, dass das jetzt wieder irgendwie ist und es ist unangenehm und die Knie wollen das gerade noch nicht oder so. Und ja, da steckt wahnsinnig viel. Also deshalb ist es bei mir quasi daily alles. Ja, ja. Genau. Ja.
Glaube ich, mega wertvoll auch, dass diese Erkenntnis für das einfach täglich was zu machen, wenn es auch noch so klein ist. Ja.
Genau, unterwegs.
Genau.
Also Kraftsport. Es gibt zwei Varianten. Das eine ist, sich zu gucken, ob es da einen Gym gibt. Also jetzt mal auf Reisen, Hotels werden einfach nach Gym ausgesucht. Das ist quasi wirklich so, wenn Marco und ich Geschäftsreisen planen, ist die erste Frage, was ist das Hotel in der Nähe mit dem besten Gym? Und im Zweifelsfall einfach anschreiben und fragen, hey, können Sie uns aber wirklich ein Foto zuschicken, wie das Gym ausgestattet ist? Das ist ja eine Arbeit von 30 Sekunden. Und oft wiederholt sich ja auch, wo man hinreist. Ne? Und dann lohnt sich das mal einmal herauszufinden. So. Und wenn es im Hotel ein tolles Gym gibt, ist doch super. Hast du in der Regel die Familie nicht dabei, wenn du dann auf Geschäftsreise bist? Hast du eigentlich Zeit, Sport zu machen? Wenn du mit einem Geschäftspartner da bist, kannst du mit dem zusammen währenddessen dich noch unterhalten. Also super. Zu Hause bei meiner Familie zum Beispiel habe ich mir auch ein Gym rausgesucht, wo sie einfach Tageskarten haben, das in der Nähe ist. Mhm. Und da gehe ich dann auch ins Gym. Die Alternative für Kraftsport sind Bänder, so Widerstandsbänder. Gibt es so Sets mit verschiedenen Stärken. Wenn man sich das einmal hat zeigen lassen, das haben wir auf unserer Mastermind, Marco und ich, in Murnau letztes Jahr gemacht mit einem Trainer. Man kriegt das hin, auch einen sportlich trainierten Menschen mit Bändern ziemlich K.O. zu trainieren, wenn er die richtigen Übungen macht und die richtigen Bänder dabei hat. Genau, die sind deshalb einfach immer, die liegen, dass ich das nicht vergesse. Ich habe mein Reisetrolley, also mein Cabin-Trolley, so ein Samsonite-Classic-Ding, da liegen einfach diese Bänder standardmäßig drin. Also wenn ich anfange zu packen, liegen die Bänder immer schon drin, damit ich die immer dabei habe und das nicht vergesse. Die triggern dann, dann packst du auch noch Sportschuhe und so weiter ein, aber deshalb vergesse ich die quasi nie. Und woanders brauche ich sie nicht, deshalb liegen sie da drin. Mhm. Genau, mit denen kannst du das unheimlich gut machen. Und Cardio, im Gym unterwegs dann. Ne? Also einen Crosstrainer haben sie in jedem Hotel.
Da fällt auch die Rüstzeit ein bisschen weg, wenn du es im Hotel machst.
Im Hotel ist super, weil du ja nur das Stockwerk runterfährst.
Ist wie zu Hause.
Ist ein bisschen wie zu Hause, genau.
Fährst auch nur Stockwerk runter.
Jetzt haben wir wirklich eine Maisonette-Wohnung, aber ich fahre typischerweise nicht runter. Wenn aber für Gym die Zeit nicht reicht, was ich halt nicht machen kann, was meine Frau macht, ist halt dann, die packt die Sportschuhe ein und geht morgens joggen. Das kann ich halt nicht. Das heißt, kommt manchmal vor, dass ich irgendwo bin, wo für Cardio quasi ich dann wirklich keine Möglichkeit habe.
Burpees.
Genau, was du dann immer machen kannst, ist einfach ein High-Intensity-Training mit Körpergewicht. Also jeder, der mal 50 Burpees gemacht hat, weiß, da braucht man kein Kardiogerät dafür, dass das Herz geht. Ne?
Da schenkst du dir auch dann guten Gewissens die Grundlagenausdauer danach noch. Ne?
Aber es ist wirklich.
Also genau, aber es ist ein solides, gutes Hit-Training und danach kannst du ruhigen Gewissens in den restlichen Tag gehen.
Also da ist alles durch. Wirklich. Und da gibt es ja Videos auf YouTube heute noch und nöcher von: Du möchtest das eher noch ein bisschen lascher haben zu, du möchtest nach 20 Minuten Todes-K.O. sein, aber ein Cardio-Training ohne Geräte zu machen, einfach mit Körpergewicht.
Hampelmänner, Burpees und du bist durch.
Genau. Ist wirklich einfach und kann man immer machen. Überall brauchst du gar nichts für. Habe ich auch schon in der Boxershort bei meinen Eltern draußen auf der Terrasse einfach gemacht, vor der versammelten Familienmannschaft und mich lächerlich gemacht. Aber gedacht, sorry, ist halt jetzt Sport. Muss ich täglich machen. Siehe oben. So.
9 bis 10 Familie, 10 bis 11 Sport.
Genau. Wenn man mit ganz viel Motivation startet, das war bei mir jetzt mit Kraftsport, habe ich vor 2 Jahren ungefähr jetzt richtig wieder angefangen, nachdem ich das früher schon mal gemacht habe. Ich war dann so motiviert und so glücklich mit den Erfolgen, die ich quasi gesehen habe, auch wie mein Körper sich verändert, dass ich keinen Bock hatte, Pausen zu machen, weil das war ja quasi verschenkte Zeit und das hat sich gerecht. Also ich habe mir dann kleinere Verletzungen zugezogen durch am Ende Überlastung oder fehlende Pausen, weil, korrigiere mich, die Muskeln viel länger sowas mitmachen als die Gelenke und Sehnen. Also die recovern einfach nicht so schnell. Ja. Also ich würde heute meinem Stefan vor 2 Jahren einfach den Rat geben, hey, schau, dass du einfach alle 6 Wochen dir wirklich eine Woche nimmst, wo du das Pensum ein bisschen runterfährst. Du kommst am Ende genauso schnell voran, aber mit weniger Verletzungsgefahr. Ja.
So. Absolut. Und da auch einen Gedanken vielleicht dran verschwenden oder investieren, sagen wir so. Wenn man sich einen Physio oder einen Sportwissenschaftler nimmt und einfach mal so das Training angeht, dass man einfach sagt, komm, wo machen wir so eine Regenerationspause? Oder wenn ich jetzt so und so oft in der Woche trainiere, was sind so meine Regenerationstage und was läuft da, dass man das einmal verstanden hat? Ja.
Das ist übrigens auch ein Riesenvorteil, wenn man dann mit dem Kalender arbeitet. Ne? Also ich möchte halt, ich mache meinen Kraftsport, ich mache mein Cardio und es gibt auch echte freie Tage. Also es gibt im Moment mindestens einen echten Regenerationstag. Da mache ich dann immer noch so ein bisschen Stability-Zeug und so Core-Übungen, aber jetzt nichts mit schweren Gewichten. Und wenn ich das ein paar Wochen im Voraus im Kalender plane, dann sehe ich das ja schon. Ah, guck mal, an dem Tag, da fliege ich mit meiner Familie in Urlaub. Das ist der Anreisetag. Morgens wollen wir früh los, davor schaffe ich keinen Sport. Dann kommen wir da im Hotel an, ist erstmal Chaos, wollen wir die Anlage erkunden. Ist total blöd, wenn ich dann als erstes sage, jetzt gehe ich hier zum Sport. Der Tag wird mein Regenerationstag. Trage ich da jetzt ein? Recovery. Okay, dann weiß ich aber schon, die Tage davor, die kann ich jetzt quasi für die anderen Dinge beplanen. Also suche ich mir da meine Slots. Das wird immer schwerer, je näher ich schon dran bin. Jetzt heute kann ich nicht mehr definieren, wie morgen mein Tag aussieht. Aber 4 Wochen vorher ist das ja total easy. Ne? Und dann kann man sich das, jede Woche sieht ein bisschen anders aus. Gibt Wochen, da merke ich auch so, da passt jetzt besser 2-mal irgendwie das HIIT-Training rein, weil das ein bisschen weniger Zeit braucht. In anderen Wochen passt es vielleicht rein, dass die längeren Einheiten mal irgendwie Platz haben und so. Und das ist halt, glaube ich, wirklich super, wenn man es so macht.
Ja. Ich glaube auch, das muss man sich dessen bewusst sein, das ist eigentlich die einzige Arbeit, die man da reinstecken muss. Es plant sich nicht von allein und es plant einen auch, plant es auch nicht wer anders für einen. Das ist der einzige Effort, den ich reinbringen muss. Diese Form der Planung muss ich aufsetzen. Ja. Wenn es drin steht, steht es drin.
Und dann machst du es.
Ja.
Also, wenn du einmal drin bist. Ja, und dann glaube ich, was sich dann etwas abschließend dann drunter steht, ist niemals nichts tun. Also auf gar keinen Fall irgendwie eine Situation, in der man gerade ist, ein Ort, an dem man ist, als Ausrede dafür nehmen, das geht jetzt nicht und jetzt mache ich das nicht, weil so ein Habit dauert keine Ahnung, ein halbes Jahr, bis er so richtig hart etabliert ist, dass das dein neues Normal ist. Es dauert einen Bruchteil dieser Zeit, sich das wieder abzutrainieren. Man ist so schnell wieder der Typ, der es dann doch gemütlich findet, die Stunde mehr doch irgendwo vertüdelt im Laufe des Tages. Und deshalb ist, egal was ist, irgendwas mache ich halt immer, einfach nur, um der Typ zu bleiben, der es halt regelmäßig tut.
Was ist also jetzt nur eine Einschätzung von dir, was ist die Threshold, dass es passieren muss? Also Beispiel, Krafttraining, never do nothing. Ich mache am Morgen zur selben Zeit heute kein Training, aber 5 Pull-Ups. Reicht das? Oder würdest du sagen, nee, das ist zu wenig?
Nee, ich habe bei mir, also was ich für mich als Schwelle definiert habe, ist 40 Minuten echte Bewegung quasi.
Okay, das könnte, also es ist eine Zeitfrage, aber ja, es könnte auch aktive Spazierengehen zum Beispiel sein.
Ja,
das wäre zu wenig für dich.
Ja, das ist halt die Frage, was das jetzt sein soll. Es ist besser als nichts, ne? Aber es ist jetzt die Frage, was ist das jetzt für eine Bewegung, ne?
Es hält dich eher in dem Turnus, dass du dann auch am nächsten Tag drauf wieder was machst, weil du hast etwas gemacht, statt am Sofa rumzusitzen. Es ist natürlich eine Bewegungsform, die führt dazu, dass du jetzt dein allgemeines Mortalitätsrisiko ein bisschen runterbekommst, weil du Schritte sammelst, aber du baust jetzt natürlich nicht auf damit. Ne? Also insofern, wie du sagst, es ist besser als nichts, weil ich meine Gelenke durchbewegt habe und es hält mich in der Routine drin, dass ich etwas getan habe, auch wenn ich am Sofa hätte liegen können, aber ich hole natürlich nicht so wahnsinnig viel raus. Ne? Also ich sollte schon den Fokus darauf halten, dass ich aus der Bewegung, wenn ich dann schon die Zeit investiere, dann mache ich es halt gescheit gleich.
Mhm. Genau. Ja, weil wir alle keine Zeit, das ist bei mir auch. Eigentlich möchte ich, dass ich diese Zeit so nutze, dass sie möglichst großen Hebel hat, dass sie irgendwas bringt.
Genau. Ja. Dann würde ich sagen, lass mal weitergehen zu Schlaf.
Also ich habe früher auch, also habe ich zu der Gruppe gehört, gerade auch so in der Konzernzeit noch, also schlafen kann ich später, wird alles völlig überbewertet. Gegen Müdigkeit gibt es Kaffee und ich bin abends ja, was war es, um 11 ins Bett gegangen, morgens um 5 Uhr aufgestanden, bin jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, auch am Wochenende, bin richtig müde immer morgens gewesen und habe mich nur mit Sport und frischer Luft und Kaffee und so dann irgendwann an den Punkt bekommen, dass ich richtig wach war, aber ich war einfach nicht erholt. Ich habe den ganzen Tag gemerkt eigentlich, dass ich eigentlich ein Defizit an Schlaf habe und das wie so ein Schleier so ein bisschen auch über meinem Kopf lag. Und es mag ja die Menschen geben, die wirklich nur 6 Stunden Schlaf brauchen. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Und für mich war eine der wichtigsten Erkenntnisse wirklich das, was ihr in der Schlaffolge auch erklärt habt, zu akzeptieren. Also Schlaf ist so wichtig für meine Gesundheit, dass ich das jetzt zu einer Priorität mache und das nicht mehr als vergeudete Lebenszeit ansehe, sondern einfach als etwas, das wichtig für mich ist, an dem es keinen Weg vorbei gibt. Und ich habe das dann für mich irgendwann zu rechtfertigen begonnen in meinem Kopf mit folgender These. Also A, wenn ich jetzt 2 Stunden länger schlafe, es geht mir viel besser. Also meine Lebensqualität im Hier und Jetzt ist viel höher und ich kriege diese 2 Stunden Lebenszeit einfach hinten am Leben als gesunde Lebensjahre hinten dran geschenkt. So wertvolles Schlaf für meine Gesundheit. Also ich verliere diese Zeit nicht, sondern ich kriege sie eigentlich hinten raus wieder geschenkt. Mein Leben geht einfach ein bisschen länger, dafür habe ich jeden Tag ein bisschen weniger Wachzeit. Aber in Summe bin ich mein ganzes Leben viel erholter und glücklicher, weil ich ausgeschlafen und fit bin und so weiter. Mein Körper ist widerstandsfähiger. Ich merke das bei mir krass, wenn ich krank bin, wie sehr Schlaf das ist, was mir am allermeisten dabei hilft zu regenerieren. Hm. Ist ja irgendwie total logisch, dass dann auch in Zeiten, in denen ich jetzt nicht akut krank bin, das für mein Immunsystem wahrscheinlich auch gut ist, wenn ich viel schlafe und gesund und gut schlafe und so. Also ich habe da echt meine Einstellung geändert. Das ist, glaube ich, die größte Änderung erstmal gewesen. Und daraus folgt dann ja eine Menge. Jetzt ist nicht mehr die Frage, wie kann ich mich möglichst irgendwie morgens mit irgendwas wachprügeln, sondern wie kann ich einfach gut und ausreichend lange schlafen. Mhm. Und ich glaube, ich gehe einfach die ganze Liste, die ihr auch in der Folge gemacht habt, über Jahre hinweg, aber so Schritt für Schritt habe ich, glaube ich, all diese Dinge für mich dann irgendwann umgestellt. Also ich gehe jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett, 7 Tage die Woche. Es kommt einmal im Monat vor, dass ich später ins Bett gehe, weil wir mit Freunden abends verabredet sind, weil ich im Kino war oder sowas. Aber ansonsten gehe ich um 10 Uhr plus minus 10 Minuten, würde ich sagen, geht das Licht aus. Mhm. Und ich stehe immer zur gleichen Zeit auf. Ich stehe um 6.30 Uhr auf, also da geht mein Wecker. plus minus null Minuten. So, also, und das ist die Zeit, dann geht es mir gut. Dann bin ich den ganzen Tag fit und ausgeschlafen und kein Müdigkeitsloch und so. Ich brauche auch nicht ständig Kaffee, was auch super ist, weil du dann nicht in dieses Koffein auf und ab kommst mit, jetzt habe ich ganz viel Kaffee, jetzt bin ich hellwach, in zwei Stunden bin ich todmüde, weil das Koffein irgendwie wieder abfällt und so. Ne? Und ja, und dann die ganze Liste durch. Ich habe es, also bei mir hat Koffein einen riesen Einfluss, habe ich gemerkt. Also ich habe dann Dinge ausprobiert. Es gibt ja die Leute, die können abends noch einen Kaffee trinken vorm Schlafen.
Ich habe davon gehört, ja.
Du kannst das, ne?
Ich kann das. Also das, ich habe da auch rumgebastelt und mal geguckt, so wie schlägst du überhaupt an? Ich kann ohne Probleme abends nachts um 11 noch einen Espresso trinken und lege mich danach hin und bin nach 5 Minuten weg.
Ja, also ich glaube, das ist ultra individuell. Also zumindest meine Wahrnehmung, wie wer worauf reagiert. Aber ich habe schon das Gefühl, quasi irgendwie eine Kombination aus diesen ganzen Dingen macht dann schon den Unterschied zwischen gut und schlecht schlafen. Genau. Wahrscheinlich muss jeder, der nicht gut schläft, zumindest mal alle diese Dinge ausprobieren und merken, was bei ihm der Hebel vielleicht ist. Bei mir ist Koffein die Katastrophe. Also ich kann wirklich, also ernsthaft nach 12 Uhr mittags keinen echten starken Kaffee mehr trinken. Ansonsten hat das einen Einfluss darauf, wie ich abends einschlafe.
Ich möchte ganz kurz da noch einen Punkt dazu sagen. Man muss natürlich sich dann auch einen Schritt weiter prüfen. Ne? Es geht ja nicht darum, wie schnell kann ich einschlafen, sondern wie ist dann der Verlauf der Nacht natürlich. Und natürlich schlafe ich oder schläft man vielleicht durch, aber die Frage ist, wie hoch ist die Regeneration in der Zeit? Mhm. Ne? Weil irgendwann kickt ja trotzdem das Koffein. Werde ich wach? Vielleicht nein, aber irgendwas passiert.
Fährt der Körper so runter quasi.
Genau. Komme ich überhaupt in diese Tiefe, die mein Körper braucht? Ja. Also vielleicht schlafe ich schnell danach ein, aber es kann sein, die Nacht ist trotzdem verloren, wie wenn ich das Glas Alkohol zum Abendessen trinke und dann mit Alkohol ins Bett gehe. So, ja, also das ist jetzt vorhin so flapsig gesagt, aber das muss man natürlich in die Berechnung einnehmen.
Ja. Also bei mir quasi Koffein habe ich einfach gestrichen. Heißt im Ergebnis, ich trinke gerne Kaffee. Heißt, wir haben halt einfach koffeinfreien Kaffee zu Hause in jeder Form. Also koffeinfreie Kaffeekapseln für die Maschine. Wir haben koffeinfreie Bohnen für die Filterkaffeemaschine. Wenn wir nachmittags mal irgendwie Freunde haben oder Familie da, so für Kaffee und Kuchen sinngemäß, dann gibt es halt auch koffeinfreien Filterkaffee. Gibt es eine zweite Kanne. Und meine Familie hat zu Hause, die wissen das, die haben zu Hause einfach koffeinfreies Kaffeepulver. Da kann man einfach ein bisschen... Kann man drauf achten und das einfach sein lassen. So.
Also Koffein machst du unter wenn dann vor 12 Uhr, richtig?
Oder? Vormittags,
genau. Vormittags. Also aber du nimmst schon gerne Kaffee auch mit Koffein, aber oder auch Tee, ne? Aber, ja, aber, genau.
Aber koffeinfrei. Ja. Dann nachmittags koffeinfrei. Ja. Was ja auch, es gibt auch koffeinfreien grünen Tee und schwarzen Tee, es gibt alles in koffeinfrei. Mhm. Muss man ein bisschen drauf achten, wie der entkoffeiniert wurde. Ich habe mich damals ziemlich viel mit beschäftigt. Es gibt verschiedene Verfahren, es gibt welche, die gesünder und weniger gesund sind. Können wir irgendwann mal an einer anderen Stelle machen, aber koffeinfrei.
Wir verlinken mal deinen grünen Tee, den du
akribisch rausgesucht hast. Ja, genau. Den Alkohol hast du gerade erwähnt, hat bei mir auf jeden Fall einen Einfluss, dass die Schlafqualität, ich schlafe super ein, wenn ich Alkohol abends getrunken habe, aber die Schlafqualität ist nicht die. Ich bin morgens nach derselben Zeit einfach nicht so erholt. Wirklich merken tut man das ja nicht. Also sorry, wenn ich jetzt quasi negativ über dich rede, Papa, aber wenn man jeden Abend einen halben Liter Bier trinkt, dann merkt man das ja nicht so, weil man auch den Vergleich nicht hat. Ja. Ne? Aber wenn man mal ein paar Monate extrem gleichmäßig und sauber geschlafen hat, merkt man das so krass. Ein Glas Wein am Abend, das ist nicht derselbe Schlaf.
Aber man merkt es, finde ich, in der Nacht auch. Also man schläft ein, ja. Okay. Aber es sind unruhigere Nächte, man wacht häufiger auf. So. Also das ist, finde ich, schon der Punkt.
Ja, kann man sich einfach, keine Ahnung, kann man sich da so ein bisschen wie, also das ist nicht das gleiche Autofahren nach einem Glas Wein, das geht schon noch, aber du bist nicht ganz genauso schnell und ganz genauso Reaktion. Ja. Und genauso ist es vielleicht auch im Schlaf. Der Körper kann die Dinge auch aufräumen und schlafen einfach nicht mehr genauso gut. Ja. Deshalb, also sagt sich so leicht, weil ich jetzt echt, jetzt trinke ich wieder länger keinen Alkohol gerade. Ich mag es an sich aber schon. Ich mag auch das Rauschgefühl einfach. Also das ist einfach völlig ehrlich. Ich mag den Geschmack, aber ich mag auch den Effekt von Alkohol. Und ist natürlich abends oft besonders lustig mit Freunden. Aber wenn ich es irgendwie kann, versuche ich es mittlerweile dann eher irgendwie, dass ich nachmittags in der Sonne dann was trinke, aber nicht abends noch quasi eine halbe Stunde vorm Schlafen noch das letzte Glas Wein und dann mit vollem Bauch und Wein ins Bett irgendwie. Mhm. Das ist eigentlich die dümmste Kombi so, ne?
Und wenn ich da einmal einhaken darf, Und wenn du, aber also gibt es auch Tage, wo du sagst, ich mache es jetzt trotzdem, weil jetzt habe ich einfach total Bock, volle Dinner und Wein und let's go.
Volle Welle. Eigentlich mache ich gerade ein Jahr keinen Alkohol. Jetzt war ich gerade mit meiner Familie auf einem Familienhotel-Wochenende und habe mir schön jeden Abend mit meinem Papa zusammen gefühlt eine Flasche Aperol reingestellt, zu zweit. Und wir haben eine sensationelle Zeit gehabt. Es war einfach mega, mega cool, weil wir uns so selten so persönlich sind. Es war einfach toll. Und ey, das mir geht es immer um diese 300 Tage im Jahr und nicht um die restlichen 65 oder nicht um die 20 Mal im Jahr, wo man irgendwie wirklich dann so, nur es muss ja nicht der Standard sein. Es ist, man kann sich doch angewöhnen oder abgewöhnen, dass man jeden Abend trinkt. Das ist einfach, es ist nicht nötig und es ist, man kann, glaube ich, genauso viel Freude auch aus anderen Dingen ziehen, wie jetzt das nur eine blöde Angewohnheit gefühlt, ja. die ich auf jeden Fall hatte, aber die man auch loswerden kann. So. Ja. Dunkelheit ist bei mir hardcore wichtig, habe ich gemerkt. Ich neige dazu, morgens eigentlich ein bisschen zu früh wach zu werden, wenn Licht ins Zimmer kommt, weil mein Körper dann irgendwie so beim mal irgendwie umdrehen denkt.
Cortisol kickt.
Ja, so, und es ist ein, also, und jetzt wirklich dunkel im Sinne von, du siehst die eigene Hand vor Augen nicht mehr. Das macht halt einen Unterschied. Nicht ein bisschen dunkel, sondern richtig, richtig düster. Das trägt bei mir echt dazu bei, dass ich gut einschlafe und morgens nicht vorzeitig wach werde oder dann nicht nochmal wieder einschlafe. Bei uns gibt es zum Glück Jalousien, das ist ein Neubau, ist also blickdicht. Das kann man, glaube ich, auch vielerorts nachrüsten. Ich glaube, das kann man auch problemlos in einer Mietswohnung nachrüsten. Kann man bestimmt mit dem Vermieter drüber reden. Alternativ, was halt total einfach ist, ist eine Schlafmaske. Ne? Das ist dann auch die Antwort für unterwegs, weil du weißt es ja, bei Hotels weißt du es wirklich nicht. Meistens sind es Vorhänge. Ich glaube, weil die Jalousien, die automatischen, so ein bisschen wartungsintensiver sind.
Plus im Hotel leuchtet oftmals die Fernsehlampe noch irgendwo. Das ist auch ganz oftmals, dass du das nicht ganz lichtneutral kriegst.
Und eine Schlafmaske kostet, eine wirklich gute, kostet 15 Euro. Ich habe zwei. Ich habe eine für zu Hause, die ich eigentlich nie brauche, die einfach nur so gewohnheitsgemäß quasi da, falls ich im selben Zimmer schlafe, wo jemand anders jetzt gerade noch was liest oder sowas. Ne? Und eine ist einfach in meiner Kulturtasche, die ich mitnehme, wenn ich reise. Also ist quasi einfach fertig da drin und die packe ich halt ein. Da ist meine Zahnbürste und meine Zahnpasta für unterwegs drin und da ist halt auch die drin.
Was für eine hast du? Was für eine Schlafmaske?
Ja, können wir verlinken von Amazon. Einfach irgendeine Amazon. Mit 10.000 Bewertungen. Okay. Ich glaube, wichtig ist, dass die auch so an der Nase so abgedingst sind. Die rutscht logischerweise nachts runter. Die tust du zum Einschlafen dran. Und wenn du wach wirst, setzt du sie halt eben wieder auf, damit es sofort wieder dunkel ist und du weiterschläfst. Das reicht völlig.
Ich habe eine von Whoop. Also die maßlos überteuert ist, aber 40 Euro, aber ja. Die ist wirklich brutal. Also die macht die, also die ist wie so eine Skibrille konzipiert, dass ja. Du so einen Schaumstoffring hast.
Ja, ja.
Und genau, also Siesta, alles möglich. Im Flugzeug schlafen ist dann auch ein absoluter Gamechanger.
Ja, voll. Voll. Aber also die ich habe, ist super. Die ist nicht von Whoop, die kostet, wenn überhaupt, 20 Euro, eher 15.
Ja, ist ja klar, dass die Whoop maßlos überteuert ist und ich auch noch drauf reinfalle, ja. aber ganz kurz noch, Blackout-Curtains gibt es ja auch, ne? Also für die, die jetzt nicht nachrüsten wollen, es gibt auch eigens Vorhänge, die man austauschen kann als Möglichkeit.
Das gibt's bestimmt.
Was aber zu 95% nur schließt.
Ja, und wenn du sagst, mein Ziel ist, die Hand vor Augen nicht mehr sehen, das kriegst du mit Vorhängen allein in der Regel nicht hin. Erst recht nicht im Hochsommer, wo es wirklich taghell ist um 5 Uhr und abends teilweise um zu der Zeit, wo man ins Bett geht. Und eine Maske ist einfach, das, also du kaufst sie jetzt, morgen ist sie da, Thema erledigt. Also ist das so einfach, irgendwie so schön.
Manche mögen das Gefühl nicht. Das, oder können dann nicht gut schlafen. Deswegen sage ich es noch.
Ja, aber ausprobieren kann man es ja mal. Also mal ernsthaft, man kann es ja mal einen Monat ausprobieren. Ja. Ich glaube, dann gewöhnt man sich dran. Ja. Als ich meine Frau kennengelernt habe, die hat damals schon mit Ohrenstöpseln immer geschlafen. Da musste ich mich nämlich total dran gewöhnen, weil ich das irgendwie komisch fand, aber ich wollte es dann irgendwie ausprobieren und verstehen. Mittlerweile bin ich der harte Fan. Also wir haben den höchsten Oropax-Verbrauch Deutschlands, glaube ich, als Familie. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, mit Ohrenstöpseln einzuschlafen, man kann ein bisschen steuern, wie tief man die da reintut und gibt es verschiedene Größen und so weiter. Wenn man sich daran gewöhnt hat, hat das was total Meditatives für mich, weil man den eigenen Herzschlag so ein bisschen hört und das so ein Teil dieses Einschlafrituals auch ist. Also du gehst in dein Bett, ziehst dich an, liest vielleicht noch ein bisschen was dunkel, tust diese Ohrenstöpsel an. Das alles ist ein immer sich wiederholendes Ritual, das dem Körper signalisiert, jetzt geht es gleich schlafen. Die tust du nur rein, wenn du als nächstes schlafen gehst. Ich merke schon, wenn ich die angucke, habe ich das Gefühl, jetzt werde ich dann gleich müde. So, ja. Und aber das Tolle ist, wenn du dich dran gewöhnt hast und das für dich kein Fremdkörper mehr ist, sondern normal ist, dann hilft das halt an all den Orten, wo es nicht so ruhig ist wie zu Hause. Du bist in irgendeinem Hotel, wo doch was durch die Zimmer zu hören ist von nebenan. Du bist irgendwo, wo ein bisschen Musik draußen ist. Du bist keine Ahnung wo. Du bist auf einer Geschäftsreise in einer Airbnb und die anderen Jungen sitzen doch noch im Wohnzimmer. Mit den Ohrenstöpsel, ich schlafe einfach überall gleich gut, weil es für mich überall gleich ruhig ist. Und das wiederum ist halt ein totaler Gamechanger. Also auch mit dem Kind. Wir haben uns dann auch mit dem Kind abgewechselt eine Zeit lang. Aber es müssen ja nicht zwei Leute gleichzeitig morgens eine Stunde früher wach werden. Und Ohrenstöpsel helfen da halt. Helfen auch, wenn der eigene Partner Geräusche macht. Also wenn der eigene Partner schnarchen ist dann schon laut, aber sich irgendwie umdreht, auf Toilette geht oder was auch immer so. Also das ist, Ohrenstöpsel ist für mich echt ein Hack. Mhm. So. Dann weiß ich, das ist wenig romantisch und ein schwieriges Thema für viele Leute, aber haben wir getrennte Betten mittlerweile. Also ich habe meine Frau furchtbar gern und sie mich, glaube ich, auch. Und wir kuscheln auch gerne mal und also alles prima. Aber beim reinen Schlafen, also von dem Moment an, wo man sich den letzten Gute-Nacht-Kuss gegeben hat, bis man morgens wach wird, hat man reichlich wenig voneinander, finde ich, wenn man eigentlich schlafen möchte. Und hat aber verdammt viele Möglichkeiten, sich gegenseitig von gutem Schlaf abzuhalten, weil der eine sich laut umdreht, weil ihm warm oder kalt ist und der andere wird davon wach, einer auf Toilette geht, einer irgendwie schnarcht, weil er falsch liegt oder so, tausend Dinge. Einer rausgehen muss zum Kind und der andere wird mit wach und shishi. Also es gab tausend solche Dinge. Und irgendwann haben wir halt entschieden, okay, komm. Also erst haben wir die Matratzen getrennt und haben einfach gesagt, wir stellen zwei Einzelbetten direkt nebeneinander, dass schon mal nicht mehr irgendwelche Vibrationen und Bewegungen und sowas übertragen werden. Und dann irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, wir machen diese Betten jetzt in getrennte Zimmer. Also es ist halt irgendwie mega unromantisch, aber wir schlafen ehrlicherweise beide jede Nacht besser, wenn wir das tun. Wir schlafen einfach besser. Und wir haben nichts davon, dass wir dann nebeneinander liegen und dann nachts wird man wach und denkt sich, ja, schön, dass du da bist, auch wenn du mich gerade wach gemacht hast. Sorry, fühle ich nicht. Also, ja, deshalb haben wir einfach getrennte Betten. Bringt dann auch den Vorteil, dass der eine kann schon ins Bett gehen und der andere eine Viertelstunde später, ohne dass man dem anderen die Viertelstunde Zeit klaut, nochmal laut wird, das Licht an- und ausmacht und so weiter. Man kann das mit dem Kind viel besser getrennt voneinander organisieren. Man kann die Temperatur so einstellen, wie man das möchte. Also es hat einfach eine Menge Vorteile.
Geht deine Frau auch um 10 ins Bett?
Ja, wir gehen fast zeitgleich ins Bett, aber schlafen wahrscheinlich nicht immer zur selben Zeit ein. Also es kann sein, dass ich mal noch ein paar Minuten länger lese oder sie. Es kommt auch vor, dass sie mal früher, wenn irgendwie, oder je nachdem, wer auch den Kleinen dann nachts hatte, man mal früher ins Bett geht. Also in der Regel kümmert sie sich um den Kleinen ist dann vielleicht mal abends früher müde, weil sie sagt, letzte Nacht war irgendwie ein bisschen blöd oder so. Also ich finde es wirklich, es ist so unromantisch, es hat einen riesen Einfluss irgendwie. Nee, wie ist es bei euch, Markus? Getrennt?
Nee. Chaos. Chaos. wenn wir die Betten trennen würden, dann würde jede Nacht meine Frau beide Kinder im Bett haben. Ja, klar. Und dann, weil es gibt bei uns die Mama, aber wenig Papa. Und dementsprechend und ich gesagt habe, so ab und an die Kids irgendwie noch mitkriegen, ist auch mal schön. Und dementsprechend, also da ist es so, wir schlafen zusammen. Muss dazu sagen, meine Frau kann unglaublich gut schlafen. Auch ruhig. Also bei mir ist auch so, ich schlafe ein und ich kriege teilweise auch nicht mit, wenn die Kids in der Nacht kommen. Ich wache am nächsten Morgen auf und denke mir, jetzt liegen hier zwei. Mhm. Das kriege ich nicht mit. Wobei meine Frau wie man so sagt, so im Steinzeitalter, ja, die Frauen haben das irgendwie alles auf dem Schirm haben müssen, was so ist. Also da kann irgendwas rascheln und meine Frau ist komplett wach. Mhm. Und wenn die weiß, es ist nichts, dann zack, ist die wieder weg und schläft. Mhm. Dementsprechend, das ging bisher sehr gut so. Und wie gesagt, die Kids kommen in der Nacht immer noch beide zu uns dann so. Ich habe jetzt bisher nicht so das Gefühl, dass ich nicht ausgeschlafen bin. Mhm. Ich weiß, bei meinem Bruder zum Beispiel ist es auch so, die haben es auch getrennt, weil die einfach nicht tief genug zur Ruhe kamen auch. Aber ja, also schlaftechnisch bin ich ziemlich gesegnet dahingehend, das muss man schon sagen.
Mhm. Ja, ist ja wirklich, also der Maßstab muss ja sein, finde ich.
Bist 80% du, musst du dich fit fühlen.
Bist du wirklich fit? den ganzen Tag, ohne dass du eigentlich vorzeitig wieder müde wirst, Kaffee brauchst und so weiter und so fort. Und da komme ich im Durchschnitt nicht hin, wenn wir uns gegenseitig nachts noch zweimal wach machen.
Ja. Also ist ein absoluter Punkt. Also andere Freunde von mir, die handhaben das auch so. Da ist es dann auch mit auch so Nachtdiensten und so Geschichten. Ja, da kommt dann der eine muss dann normal früh raus, der nächste müsste eigentlich noch längst schlafen. Ja. Also da bist du irgendwann tot. Und ehrlicherweise, das waren schon auch Momente, also bevor die Kinder da waren, als ich noch so Schichtdienst hatte und so Sachen, da hatten wir auch zwischenzeitlich mal überlegt, das irgendwie so ein bisschen anders aufzustellen, weil also da machst du dich fertig. Ja, und das insofern, du musst, wie du sagst, früh aufwachen und sagen, ich bin fit für den Tag. Ja, sonst musst du es überdenken.
Und jetzt, also wir haben zum Beispiel ein Schrankbett dann dafür genutzt. Ne? Also man muss jetzt nicht irgendwo ja in der Wohnung ein zweites ganzes Zimmer einrichten, sondern es gibt ja so Schrankbetten, die wirklich wahnsinnig wenig Platz brauchen, wo aber eine ganz normale gemütliche Matratze drin ist, die du in 2 Sekunden runtergeklappt hast. Also das kann man schon relativ platzsparend irgendwie und sinnvoll unterbringen, finde ich. Ja. Temperatur. Also ich habe für mich gemerkt, wieder beim Rumprobieren, ich habe alles ausprobiert, alles, was ich irgendwo in irgendwelchen Listen gesehen habe, Temperatur macht bei mir einen Riesenunterschied, ob das Zimmer angenehm kühl ist oder zu warm. Jetzt mal extrem vor Münchner Sommer, es hat 3 Wochen am Stück 35 Grad, Dachgeschosswohnung, das ist eine Katastrophe. Ich würde quasi nicht mehr schlafen, das ist einfach die Hölle. Ne? Und macht bei mir einen Riesenunterschied. Ich schlafe am allerbesten, wenn das Zimmer irgendwie wirklich 18, 19 Grad hat, also irgendwie kühler, ein bisschen kühler als so ein Wohnraum. Mhm. Ich wohne aber in einer Mietswohnung und an sich ist das da keine 18, 19 Grad logischerweise. Und wir haben deshalb irgendwann unseren Vermieter gefragt, gesagt, hey, dürfen wir auf eigene Kosten eine Klimaanlage einbauen? Wir machen das professionell durch ein Fachunternehmen und die Regelung ist die folgende. Wenn wir ausziehen, entweder finden wir eine Vereinbarung mit dem Nachmieter, dass er das übernimmt, dann ist gut. Oder wir müssen es auf eigene Kosten zurückbauen, wenn ihr nicht sagt, ihr wollt, dass das drin bleibt, ihr lieber Vermieter. Das hat ein bisschen Geld gekostet. Je nachdem, wie groß man das dann macht, ist das mehr oder weniger und wie kompliziert das ist. Nicht viel Zeit gekostet mit einem Fachunternehmen. Funktioniert sensationell. Also die Wohnung lässt sich jetzt einfach natürlich nicht nur nachts, sondern auch in den heißen Sommern so lässt sich runterregulieren. Das ist auf meine ganze Lebensqualität, ist das ein Riesenimpact. Ich arbeite von zu Hause. Auf meine Arbeitsqualität an den heißen Sommertagen ist es einfach geil, wenn du in einem klimatisierten Büro bist. Und die kannst du halt so einstellen, dass sie nachmittags anfängt, schon mal die ganze Hitze aus den Böden und den Wänden und so weiter rauszuziehen. Und dann ist es halt abends einfach wirklich 18 Grad in diesem Zimmer und die bleibt es dann die Nacht auch. Und dadurch schlafe ich einfach viel, viel besser. Und ich habe die These, so wie sich das Klima in München entwickelt, wenn ich für diese Wohnung irgendwann einen Nachmieter suche, das ist ein No-Brainer, dass der sagt, bitte, 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 bitte lassen Sie diese Klimaanlage drin.
Ne? Und nachts machst du sie aus?
Nachts habe ich sie, wenn du es ganz konsequent machst, dass du sie nachmittags die ganze Energie rausziehen lässt, dann strahlen ja die ganzen Böden und Wände eher so ein bisschen kühler aus und dann brauchst du nachts keinen Luftzug mehr. Genau. Alternativ gibt es aber auch kannst du sie auch so einstellen, dass sie nur in die eine Richtung des Zimmers, weg vom Bett quasi so ein bisschen bläst, dann bleibt das Zimmer ein bisschen kühler, aber du kriegst keinen Luftstrom an. Genau.
Gibt es dazu eine günstigere Alternative?
Ja, also was natürlich gar nicht funktioniert, ich habe mich damals viel damit beschäftigt, ist diese ganzen Monogeräte und sowas, also du Energieerhaltung, du musst die Energie nach draußen bewegen, also du brauchst eine Kälteflüssigkeit, einen geschlossenen Kreislauf mit einem Innen- und einem Außengerät, wo einfach die Wärme von drinnen in eine Flüssigkeit übertragen wird, nach draußen gebracht wird und draußen abgegeben wird und dann kommt die kalte Flüssigkeit wieder rein. Das ist das Einzige, was wirklich funktioniert. Du kommst nicht um ein Loch in der Wand oder ein abgedichtetes Fenster, das ist aber wieder ein bisschen Geräuschthema, und sagst, kommst du nicht drumherum.
Also so, was man sonst sieht, also ich denke auch drüber nach die ganze Zeit, aber logisch, bei mir ist es gerade ein bisschen eine andere Situation, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Klimaanlage mir einbaue als erste Prio in meinem Leben. So ein Dyson-Gerät hinterher zu stellen, was dann so da steht und dann quasi die Luft runterkühlt und
ja, aber wie sollst du das machen? Wo sollst du denn mit der Energie hin?
Gut, ich bin kein Ingenieur, aber das ist
ja, aber das nimmt jetzt Wärmeenergie aus der Luft und wo soll die jetzt hin? Die bleibt ja in dem Zimmer. Also das ist, wenn dann nur der Effekt, dass quasi die Luft, das wie so ein Windzug oder so Feuchtigkeit, der dich so anfühlt. Aber am Ende ist das Zimmer ist einfach effektiv am Ende nicht kühler. Wie soll das funktionieren?
Okay, aber das heißt, also das würde ja bedeuten, also entweder klimaanlage.
Also und wenn, also kann sein, es gibt da irgendeinen Effekt, aber wenn, dann ist das lächerlich marginal und auf gar keinen Fall mit einer Klimaanlage. Ich hatte solche Geräte auch zu Hause und es hat einfach gar nichts gebracht.
Ja. Ja. Okay, aber es ist ja eine spannende Erkenntnis, also man muss sagen, gut, du schläfst ja irgendwie 8 Stunden am Tag, das ist also ein Drittel des Tages.
Ja.
Da kann man ja durchaus, man muss das einfach nur priorisieren, wenn man sagt, laut Stefan hat der sich ja schlau gemacht und der meinte, das ist der einzige Weg, wie du sinnvoll im Sommer auch gut schläfst, dann ist das eben die Antwort darauf. Und da muss man sich für sich selber bestimmen, ist mir das wert?
Ey, ne? Die kosten wirklich nicht viel Geld, die einfacheren dieser Lösungen. Wenn du das mit deinem Vermieter hinkriegst, dass du halt ein Loch in die Wand machen darfst. Ein bisschen schwierig ist, wenn du dann, die sind auch nicht laut und nerven auch niemanden. Und das ist wirklich, also ich glaube, da kann man sich wirklich mal angucken. Nur halt mit dem richtigen Gerät, mit einem Split quasi mit Außenteilen. Ja.
Das sind halt die Fragen, die man sich dann tendenziell nicht wirklich stellt, weil es ja sonst auch nicht so viele haben. Ist wie ein Gym bei sich zu Hause, ne? Und dann geht das so unter. Aber wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, was das für eine Wichtigkeit hat, Schlaf fürs Leben.
Das ist, bei mir ist das eine Zimmer. Ich arbeite in dem Zimmer. Da steht in der Ecke ein Bett und da ist mein Gym drin. Das klingt jetzt rummeliger, als es ist. Das ist wirklich schön, weil das so klein ist. So 3 Bereiche, obwohl das nicht groß ist, 20 Quadratmeter großes Zimmer. Wenn man das geschickt aufbaut und da ist eine Klimaanlage drin, die 24-7 ist diese Klimaanlage wertvoll für mich. Das ist das beste Investment, das ich jemals gemacht habe, glaube ich, diese Klimaanlage.
Und das ist das eine Zimmer, habt ihr immer oder die ganze Wohnung dann?
Wir haben quasi alle Wohnbereiche dann klimatisieren lassen in einem Zuge. Aber das wäre ja nicht nötig gewesen für das Schlafthema. Wir haben das dann, also das ist halt eine sehr helle Neubauwohnung mit super viel Glas. Das ist wie ein Gewächshaus im Sommer. Also du hältst es da wirklich nicht aus, ein Planungsfehler, so eine Wohnung überhaupt ohne Klimaanlage zu bauen. Da hast du 26, 27 Grad Innentemperatur permanent gehabt dann. Ne?
Aber wo liegt da so eine Klima? Nur mal so grob, weil wir vorhin über das Rack gesprochen haben, so einfaches Rack und hohes.
Also,
bewege ich mich da bei 6.000 oder bei 10, 20 oder wo komme ich da hin?
Jetzt nenne ich erst eine sehr große Zahl, was das wirklich gekostet hat, weil ich da jetzt völlig ehrlich sein möchte. Also die Aktion bei uns hat, glaube ich, knappe 20.000 Euro gekostet. Aber das ist ein riesengroßes 4-fach-Split-Gerät, also das quasi 4 große Innengeräte betreut statt eines. Mhm. Und die Innengeräte, also das teuerste an dem ganzen Ding ist Material quasi, ne? Das heißt, das Ganze schon mal durch 4 teilen ungefähr, wenn du sagst, du willst nur einen Raum machen. Dann ist das Zweite, dass das bei uns durch eine Masonettwohnung super verschachtelt, rein, 5 Meter Decke hoch, an der Decke, da musste man Bühnen aufbauen, um das da zu verlegen, durch andere Räume durch, in das allerhinterste Winkelzimmer. Das kostet Arbeitszeit und ist arschteuer. Wenn man einfach nur Innengerät, Loch an die Wand, Außengerät, ein Bruchteil. Also ich würde sagen, wahrscheinlich kriegt man das für 2.000 Euro hin, eine wirklich hochwertige, technisch vernünftige Klimaanlage in einen Raum reinzubauen, die absolut den Job macht. Und wenn man die laufen lässt und dann lässt man noch die Tür ein bisschen offen stehen und stellt einen Ventilator hin, hast du den Rest der Wohnung halbwegs mitgekühlt.
Ja. Ist ja fair, also eigentlich überall auf der Welt, außer in Europa, eigentlich Standard. Ne? Also auch in Afrika, Südamerika, Asien, wo jetzt nicht das höchste GDP ist das Standard.
Und ich finde auch, also jetzt zu sagen, und Energieverschwendung und Shishi, also erstens haben wir einen Ökostromtarif und das kommt alles aus Erneuerbaren bei uns. Und B, also im Winter ist es kalt und dann muss ich heizen. Da sage ich auch nicht, was für eine Energieverschwendung, dass ich jetzt heize. Und ganz ehrlich, in München ist es so heiß im Sommer mittlerweile, das steht irgendwelchen Südländern überhaupt nicht nach. Brauchst du einfach. Punkt.
Die nächste Lanze wurde gebrochen.
Genau. Pro Klimaanlage.
Ich will nur dazugeben.
Der Marco ist ja gerade umgezogen und ich habe ihm so, er hatte keine Klimaanlage im Haus, in das er gezogen ist. Ich habe ihm so gegönnt, dass er das nicht mehr rechtzeitig für den Sommer hinkriegt. Und er hat es aber leider geschafft. Und ich hatte mich so gefreut, ihm immer die Fotos von meiner Temperatur zu schicken. Und er hat es, glaube ich, genauso gemacht. Er hat es einfach, ich meine, wirklich da einfach nur im Schlafzimmer einbauen lassen. Das war super schnell erledigt. Und genau.
den Sommer ähnlich, genau. Da wurde jedes Mal im Weekly Call war Stefan so, na Marco, wie war es bei dir? Okay, das zum Thema Schlaf.
Nee, last but not least, Licht. Also auch wieder, ich habe es ausprobiert. Es gibt Leute, für die ist das total egal. Für mich macht blaues Licht, also Bildschirm ist total eine Katastrophe. Wenn ich abends noch in den Laptop geschaut habe vom Schlafen, schlafe ich einfach viel schlechter ein. Deshalb versuche ich das einfach zu vermeiden. Ich baue einfach meinen Tag anders. Es gibt ja immer Dinge, die man auch mit Papier oder ohne elektronische Geräte mal zu tun hat. Und sei es auch nur, dass man irgendwelche kleineren Erledigungen abends noch macht, wo man die Hände braucht, aber nicht mehr einen blauen Bildschirm. Das macht bei mir auch einen Riesenunterschied. Und das unterschätzt man, glaube ich, was das heißt, abends noch mal irgendwie auf YouTube irgendwie noch 3 Videos so 20 Zentimeter vom Kopf entfernt anzugucken. Einfach, also das versuche ich sein zu lassen. Auch kein WhatsApp, keine Nachrichten, keine negativen Dinge, nichts, was mich irgendwie emotional mitnimmt, so die letzte Stunde vorm Schlafengehen. Sondern am besten habe ich einfach irgendwie noch ein bisschen Zeit mit der Familie, mit meiner Frau gehabt. Die letzten 10 Minuten vorm Schlafen lese ich auf dem Kindle als Teil dieses Abendrituals. Und genau. Mhm.
Und du schmeißt noch 3 Pistazien ein.
Und ich esse noch Pistazien, wo du behauptest, da ist gar kein Melatonin drin. Und ich behaupte, das hängt sehr davon ab, von wo die Pistazien kommen.
Es gibt ein BGH-Urteil, Welcome to Germany, wo es darum ging, ob Pistazien Melatonin enthalten.
Der BGH ist für mich nicht die Autorität in Sachen Melatonin. letzter Punkt, was mir noch aufgefallen ist, Atemübungen, das ist ja mega, mega gesund. Also so meditieren, was auch all diese Dinge sind ja, wenn man auch so einen energiegeladenen, schnellen Alltag hat, irgendwie super, um runterzukommen. Meditieren selber habe ich lange gemacht. Es wird für mich zu einem To-Do, auf das ich dann keinen Bock habe. Mittlerweile mache ich so, dass ich 3 Minuten beim Einschlafen, wenn das Licht ausgeht, lege ich mich nochmal auf den Rücken und mache 3 Minuten so Atemübungen. Klingt nach mehr als 4 Sekunden ganz tief einatmen, 7 Sekunden anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Das mache ich irgendwie 10, 15 Mal, das sind dann so 3 Minuten. Das fährt mich total runter. Ist also A, super gesund, dieses tiefe Atmen, und B, es fährt mich runter, weil es wieder Teil dieses immer gleichen Rituals ist. Ne? Du bist im selben dunklen Zimmer, du hast die Ohrenstöpsel drin, du hast wieder 10 Minuten gelesen, das Licht geht aus, du machst diese Atemübung, ich kann mich kaum die Augen noch aufhalten, nachdem ich die gemacht habe. Ich brauche wirklich in Summe einfach nie länger als 2 Minuten zum Einschlafen, so wie ich das mache.
Was machst du da genau für eine Atemübung?
Genau, das 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden anhalten, 8 Sekunden ausatmen, okay. sonst nichts. Genau.
Also man lernt, glaube ich, hier alle auf immer nochmal auf einem neuen Level kennen, auch ich habe den Stefan auf jeden Fall. Okay, Ernährung. Stefan, wie handhabst du deine Ernährung? Jetzt haben wir schon mal eine gesonderte Folge gemacht, wo du wirklich über deine Ernährungsbasics, auch deine Checkliste der Ernährung gesprochen hast. Trotzdem wollen wir hier, dass es einmal vollständig ist, da einmal schon noch durchgehen. Und es gibt auch noch so ein paar Sachen, wo wir, glaube ich, meinen, dass es ganz spannend ist, das einmal zu verstehen, wie du dieses Ernährungssystem wirklich operationalisierst.
Ja, also mir ist nochmal wichtig, ne? Ich teile gerne all diese Dinge, aber ohne den Anspruch, dass ich da jetzt irgendwie das besser weiß als andere. Oder so. Wahrscheinlich hat jeder auch schon mal mit Schlafsachen und so ausprobiert, aber das sind Dinge, die für mich halt funktionieren, und genau, so teile ich es gerne auch bei
also dem Essen. Ich glaube allgemein, das ist nochmal wichtig zu sagen, dass das kann für eine Person funktionieren, kann für die andere nicht funktionieren. Also es sind Möglichkeiten, die man macht, und das muss man, ein bisschen rumprobieren muss man. Und einfach merken, was tut einem gut.
Ja. Nur wo es eben keinen Zweifel dran gibt, was ihr ja auch nochmal erklärt habt, ist, wie wichtig ausreichend viel gesunder Schlaf ist.
Also unbedingt, ja.
Diesen Weg zu gehen und rum zu experimentieren und herauszufinden, was mich denn vielleicht von meinem optimalen Schlaf trennt, der ist halt nicht optional. Den muss ich eigentlich machen.
Ne? Genau, völlig richtig.
Ja. Ja. Das ist die Frage, wir wollen jetzt nicht alles wiederholen, was wir in dieser Folge gemacht haben. Ne? Also was ich versuche, ist erstmal Protein in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, meine erste Frage bei jeder Mahlzeit ist eigentlich, was ist jetzt die Proteinquelle? Und dann habe ich eine Liste, das haben wir auch in dem anderen Podcast besprochen, mit Dingen, die ich versuche, jeden Tag zu mir zu nehmen. Also Lebensmitteln, die ich für besonders gut und gesund halte. Hülsenfrüchte, Vollkorn, dunkelgrünes Blattgemüse, Kreuzblütler und so weiter und so fort. Und es gibt eine Liste von Dingen, die ich versuche zu vermeiden, also frittierte Dinge, zu viel gesättigte Fette und so weiter. Und dann versuche ich mir am Ende eigentlich quasi jede Mahlzeit so zusammenzustellen, dass ich halt eine Proteinquelle habe, möglichst viel von dem Guten, möglichst wenig von dem Schlechten.
Wenn ihr das interessiert, ne, longgame.de/essen oder auch longgame.de/shownotes, da haben wir das alles dann natürlich verlinkt für euch.
Genau, oder in der Ernährungsfolge sind wir da, eine Folge vor dieser sind wir da ganz im Detail durchgegangen, genau. Es ist super, super schwer, jeden einzelnen Tag und jede Mahlzeit zu kontrollieren, und irgendwann vergeudet man da gefühlt auch ganz, ganz viel Disziplin nur dafür, dass man sich die Freude am Essen nimmt und irgendwie sich selbst geißelt und so. Also es gibt jede Menge Mahlzeiten, wo ich sage, ey, geil, ist jetzt lecker und freue ich mich jetzt drüber. Also ich esse auch mal Nachtisch, ich esse Käse, ich esse auch mal irgendwie einfach irgendwas, was fettig ist und einfach nur geil schmeckt. Ich esse eine Pizza, auch eine Tiefkühlpizza, was auch so. Aber ich stelle mir vor, was kann ich denn tun, dass 300 Tage im Jahr gut sind? Und 300 Tage ist für mich immer die Frage, ey, was kann ich denn tun, wenn ich in meinem Standard-Setup bin, wenn ich zu Hause bin, wenn die Tage, so wie sie halt aussehen, mein Wochenende und meine normale Arbeitswoche, was kann ich da tun? Und das eine, was ich halt tun kann, ist sicherstellen, dass ich vielleicht ein paar Mahlzeiten wirklich optimiere. die ich immer wieder zu mir nehme. Zum Beispiel das Frühstück. Also die allermeisten Leute haben ja kein Problem damit, dass das Frühstück eigentlich jeden Tag ähnlich oder das gleiche ist. Bei mir ist es halt dann einfach ein Müsli, das vorbereitet ist für Wochen im Voraus und aus ganz vielen tollen, gesunden Dingen besteht. Halt aus Haferflocken für Vollkorn, aus Nüssen, die gesund sind, aus Samen, aus dann kommt noch irgendwie 2, 3 Pulversachen rein. Also irgendwie, ich glaube, Amla-Pulver ist noch drin und Zimt ist drin und so. Und also einfach Dinge, wo ich glaube, dass das gut für mich ist. Und das ist gepreppt in fertigen Tupperboxen. Und das Einzige, was dann morgens noch passiert, ist die aufmachen, ein bisschen Skier rein, ein bisschen Obst rein und Milch drüber. Also bei mir dann Sojamilch immer noch aus der Historie, weil ich mich lange mal vegan ernährt habe. Und dann ist ein super gesundes Frühstück halt sehr leicht fertig gemacht. Das ist in einer Tupperdose. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich auch einen Deckel drauf machen, einen Rucksack schmeißen und da hinfahren, wo ich gerade hinfahren muss. Dann esse ich es unterwegs. Und dieses Standardisieren von Mahlzeiten führt dazu, dass ich schon mal eine richtig gute Mahlzeit jeden Tag morgens zu mir nehme. Das Zweite ist, dass ich mir so einen Smoothie überlegt habe, der auch wieder, wie genau, haben wir in der Ernährungsfolge erklärt, aber wo ein paar Dinge, die ich jeden Tag zu mir nehmen möchte, unter anderem auch Grünzeug, weil das ist nicht immer leicht, einen Salat irgendwo wirklich zu bekommen, wo das alles drin ist, den bereiten wir auch in einer Riesenmenge vor, also ich glaube 8 Liter sind das, die wir gleichzeitig vorbereiten mit so einem Mixer und dann wird das in Tupper-Gläser abgefüllt und eingefroren und dann wird jeden Tag ein Glas davon aufgetaut und getrunken. Und dadurch ist auch wieder so ein paar will ich jeden Tag machen, Sachen quasi erledigt.
Das kommt nur für Kontext aus, also von dieser Liste, die Sachen, die du ganz sehr oft nicht geschafft hast,
genau,
die hast du alle in einen Topf gepackt, gequirlt und nimmst du einfach jeden Morgen zu, dass du das auch mit drin hast.
Genau, ja? Genau. Kann man mit Smoothie kann man mit einem Thermomix machen, kann man mit einem Spezialmixer. Ich habe mir was gekauft, was noch ein bisschen stärker ist, von Vitamix heißt der, glaube ich, weil der das schafft, Pflanzenfasern so zu zerkleinern, dass du auch in einem grünen Smoothie, auch wenn du da Grünkohl oder sowas reintust, einfach keinerlei Reste mehr hast. Und wenn das dann halt cremig und sämig ist, dann schmeckt es mehr wie ein Smoothie und nicht komisch mit Stücken. Und das macht es halt leckerer zum Trinken. Kakao und was auch immer habe ich da mit drin. Und genau, also Standardisierung, was dann auch so ein bisschen heißt, halt eine Liste von irgendwie 10 wirklich guten Gerichten, die immer mal wieder durchgekocht werden zu Hause. Wir kochen immer riesengroße Portionen, also gerne so Eintopfsachen. Und dann gibt es eine Portion frisch und dann werden ein paar Portionen eingefroren und aber so immer Tupperdosenweise. Und dann kann man halt aus dem Gefrierfach einfach das rausholen, was man gerade braucht. Also ist wahrscheinlich auch dasselbe, was wahrscheinlich in jeder Familie auf irgendeine Art und Weise passiert, nur jeden Tag kochen kommt nicht in Frage, also vom Zeitfaktor einfach her. Und deshalb in großen Portionen kochen, aber gesunde Gerichte. Und die haben wir dann zur Auswahl. Marco macht es ja, glaube ich, über Prep My Meal. Also es gibt ja tolle Anbieter mittlerweile auch von gesunden Tiefkühlmahlzeiten, die du dir liefern lassen kannst nach Hause, die wirklich gute Nährstoffe haben. Ja, also das ist dann irgendwie eher. Ja.
Oder Fit Taste, für die, die es nicht gefroren, genau, haben wollen. Ich habe das mit Marco gerade gelesen.
Ja. Was zu diesem Reinfinden in diese Denke mit Do's und Don'ts halt ganz gut funktioniert ist, war für mich so eine App zum Abhaken. Also einfach mal ein paar Wochen durch die Gegend laufen und jedes Mal, wenn ich eines von den Sachen gegessen habe, die ich essen will, einen Haken setzen und dann am Ende des Tages gucken, was habe ich denn jetzt nicht zu mir genommen und warum? Warum habe ich es nicht geschafft, Vollkorn zu mir zu nehmen? Ah ja, gut, ich habe Brot gefrühstückt, statt dass ich irgendwas mit Vollkorn hatte. Dann gab es mittags Reis, das war aber weißer Reis statt Vollkornreis. So, und dann merkt man so ein bisschen die eigenen Muster und findet relativ leicht heraus, was man vielleicht anders machen könnte oder müsste. Und das hat mir über eine gewisse Zeit sehr geholfen. Und jetzt mittlerweile muss ich halt nicht mehr drüber nachdenken, sodass das irgendwie, ich gucke mir irgendeine Karte oder irgendwas an und sie halt sofort irgendwie, das und das hätte ich gerne. Und im Zweifelsfall bestellt man noch oben. Das Spiel haben wir auch ein bisschen gemacht, das Kartenspiel in der letzten Folge. Genau.
Das Mittagsmenü des Italieners wurde einmal auseinandergenommen von uns drei. Genau. Völlig overpowered. Ja, genau.
Ja, was ich wirklich zu vermeiden versuche, ist halt, mich satt zu essen an leeren Kohlenhydraten. Also das ist wirklich, ich versuche darauf zu achten, dass ich Protein zu mir nehme und ich versuche zu vermeiden, dass ich am Ende nur deshalb satt bin, weil ich eine große Portion Reis, eine große Portion Nudeln, eine große Portion Kartoffeln oder irgendwie sowas gegessen habe, sondern dass das aus mehr besteht, warum ich satt bin. Und im Zweifelsfall versuche ich halt lieber nochmal was anderes dazu zu bestellen, als, genau, ne? Also, ja.
Übrigens, das ist auch so ein Hack, glaube ich, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Also jedes Restaurant macht eigentlich gerne, also im Restaurant sieht es als ganz häufiges Problem, weil einfach der Standard ist, eine große Kohlenhydratbeilage, bisschen Gemüse und bisschen Protein dazu. Das ist ein Standard-Mittagstisch. Und es haben wenige Restaurants mit einem Problem, einfach diese Proteinquelle hochzufahren und die Kohlenhydratquelle runterzufahren, weil einfach durch Gemüse zu ersetzen. Das heißt, auch wenn ein Gericht mit Kohlenhydraten kommt, kann man einfach sagen, bitte ein bisschen mehr Chicken, ein bisschen mehr Fisch, dafür weniger Kartoffeln. Kostet vielleicht mal 2-3 Euro mehr, das kann schon passieren, aber dafür hat man halt eine, ist man auch wirklich nachhaltig satt und löscht diesen Hunger nicht nur mit quasi was, was einem ganz schnell wieder Hunger macht.
Und was man ja immer machen kann, ist dann erstmal die Proteine essen und den Salat essen und dann die Kohlenhydrate am Ende obendrauf statt auf den leeren Magen, wodurch einfach der Blutzuckeranstieg viel, viel weniger schnell ist, bei gleicher Menge Kohlenhydrate. Genau. Was ich mache vor Kohlenhydrat, also was ich wieder zu Hause habe ich es im Blick, habe ich es im Griff. Ich habe mit einem CGM, also mit einem Glukosemessgerät, gemerkt, dass ich durchaus einen relativ krassen Anstieg von meinem Blutzuckerspiegel durch ein großes Müsli, weil halt auch viele Kohlenhydrate drin, ne? Auch und dann Obst noch drin und so weiter habe. Ich mache deshalb zwei Sachen vorher, die wirklich einen Einfluss darauf haben. Und zwar nehme ich Flohsamenschalen zu mir, ein Esslöffel Flohsamenschalen, einfach in Wasser gelöst und runterstürzend. Das quillt im Bauch auf und sorgt dafür, dass das einfach langsamer hinterher aufgenommen wird und der Blutzuckeranstieg nicht so steil ist und dadurch der Körper nicht mit so viel Insulin dagegen schießt. Ein Esslöffel Apfelessig in Wasser. Auch einfach, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen an den Geschmack, aber das ist auch eine Kleinigkeit eigentlich, was den gleichen Effekt macht. Das senkt irgendwie quasi den glykämischen Index der Nahrung, warum auch immer, aber Apfelessig funktioniert wohl ganz gut. Und das mache ich einfach vor meinem Frühstück. Und wenn ich zu Hause irgendwie eine kohlenhydratreiche Hauptmahlzeit mittags oder sowas esse, mache ich das auch. Das steht einfach in der Küche, dauert 30 Sekunden und sorgt dafür, dass bei exakt gleicher Mahlzeit der Blutzuckerspiegel weniger stark ansteigt.
Also du imprägnierst deinen Magen sozusagen gegen Fast Carbs.
Ja, ein bisschen. Das ist wirklich ein kleiner Hack, der aber wirklich was ausmacht. Also kannst du einfach mit dem CGM, kannst du es ja wirklich sehen. Du kannst es in Daten sehen, dass es einen Einfluss hat. Genau.
Vielleicht kannst du für zu Hause mal noch so ein, zwei Sätze verlieren, wie du es mit dem Kind machst oder wie ihr als Familie handhabt, weil das kam sonst immer oft die Frage zu mir. Mhm. Was ist der Kleine mit oder wie kocht ihr oder dahingehend oder wie ist die Vorbereitung dahingehend?
Also der Kleine ist
das, was auf den Tisch kommt.
Ja, ist weitestgehend von Anfang an schon das mit, was es bei uns gibt. Also was dann im Zweifel halt wirklich heißt, eine bunte Mischung aus ein bisschen Salat, Kichererbsen, Kidneybohnen, Tofu, was auch immer. Also klar, der weiß mittlerweile schon, es gibt auch sowas wie Brezen und es gibt auch getrocknete Pflaumen und sowas. Und wenn man nur genug schreit, holt die vielleicht auch jemand. Aber wir versuchen halt schon, ihn primär von den Sachen mitessen zu lassen, die wir essen. Was wir insbesondere nicht machen, also was wir am Anfang uns gesagt haben, ist, was nicht passiert ist, dass es jetzt, weil er das gerne mag, am Ende für uns alle als Hauptmahlzeit Nudeln mit Soße gibt. So, also wir wollen uns nicht schlechter ernähren, weil wir jetzt ein Kind haben. Es ist okay, wenn er ab und zu mal eine Ausnahme bekommt. Es ist auch okay, wenn er irgendwie mal eine Breze isst und so. Der soll auch einfach genießen, dass man als Kind auch ein bisschen drauf scheißen kann. Jetzt ist er auch noch total klein und so. Der verstoffwechselt das alles, ne? Also der kriegt alle leckeren Sachen. Der soll aber sich an die Vielfalt der Geschmäcker gewöhnen, die es bei uns gibt. Das heißt, der isst immer auch frische Sachen und muss die auch, bevor es dann irgendwas Süßes gibt, vorher essen. Das versteht er auch. Und wir ändern unsere Ernährung nicht. Also ich weigere mich auch quasi dann die übrig gebliebenen Weißmehlteile von meinem Sohn aufzuessen. Das, also so hart es ist, wir versuchen so nur das einzukaufen, was er wirklich isst von der Menge. Und im Zweifelsfall schmeiße ich aber dann irgendeine angefressene Breze weg, statt dass ich sie esse, nur damit sie nicht wegkommt. Ich möchte nicht schlechtes Zeug in mich reinschaufeln, nur weil das Kind es nicht gegessen hat. So das ist die Art, wie wir es und versuchen halt, leckere Sachen zu finden, gesunde Sachen zu finden, die ihm schmecken. Also er mag nicht jedes Obst, aber er mag Blaubeeren. Das ist ja super, deshalb gibt es halt Blaubeeren. Mhm. Und er mag gerne Bananen. Bananen sind aber kein geiles Obst und dann isst er die immer nur zur Hälfte und deshalb kaufen wir die halt nicht ständig. Und dann darf er selber gucken, kann dann hochklettern und gucken und sieht, im Obstkorb gibt es gerade keine Bananen. Was es aber gibt, ist ein Apfel. Möchtest du einen Apfel? Ja oder nein? So, ne? Und genau, man kann es ja schon steuern, glaube ich, wenn es ein bisschen konsequent macht.
Ja. Und wie machst du es mit Süßigkeiten? Und wie macht ihr es mit Süßigkeiten?
Nicht kaufen.
Gar nicht kaufen?
Gar nicht kaufen. Wir kaufen keine Süßigkeiten. Ich glaube, du gewinnst diesen ganzen Kampf ja im Einkauf. Mhm. Was du nicht kaufst, hast du nicht zu Hause, wenn du den Heißhunger kriegst. Wenn du abends spontan nochmal Heißhunger, also eigentlich kriegst du auch eh keinen Heißhunger, wenn du mit Insulin und so weiter ein bisschen aufpasst. Ne? Aber wir kaufen es einfach nicht. Es gibt keine Süßigkeiten bei uns.
Ist aber nicht so, dass ein Kind dann so in der Schule, dann bringt halt jemand...
Der ist ja noch nicht in der Schule, der ist 2.
Ja, aber das kommt natürlich, da wird dann von wem anders die Brotbox gegessen.
Ja, aber bei deinem Kleinen ist es, der ist ja 3, der kennt das schon.
Ja, der kennt das. Also man muss dazu sagen, es ist schon so, ich selber und auch meine Frau kommen aus einem Haushalt, wo es durchaus in der Vergangenheit viel Süßigkeiten gab. Mhm. Das hat sich sehr stark verändert erstmal. Und bei uns ist es mit den Kids so, also es ist schon so, da kriegt der eine oder andere dann in der Brotbox mal was mit und dann isst es und das ist, merken sie natürlich, ist cool.
Schulhof-Drogendeal.
Schulhof-Drogendeal, genau. Wobei wir es in dem Fall so gesetzt haben mit den Kids und gesagt haben, sie werden es früher oder später mitbekommen. Bedeutet, wir wollen, dass sie eine Art Wissen darüber entwickeln, was ist das Ganze und wie muss ich damit umgehen. Und wir haben eigentlich eine mehr oder weniger gesetzte Menge am Tag, die sie früh bekommen und die haben so ihre Schüssel oder wir haben die gedanklich mit drin, das haben beide Wege mal gehabt und die wissen, das ist heute unser Volumen und das teile ich mir auf. Und wenn das Volumen an dem Tag weg ist, dann ist es weg, dann hast du Pech.
Mhm. Ja. Ich habe es jetzt auch gerade nicht so sehr auf den Kleinen bezogen, sondern auf uns, ehrlich gesagt, die Frage.
Mhm. Ah, ich wollte es nicht konkret auf den Kleinen, also dass du ihr es nicht kaufst, das wäre.
Genau. Also so gehen wir mit den Kids um und bei uns ist es so, also wir haben Süßigkeiten daheim. Wenn ich mich jetzt nicht selber an die Kandarin nehmen würde, dann könnte ich den ganzen Tag Süßigkeiten durchessen. Mhm. Ich mache es ein bisschen dahingehend so, weil ich, das ist meine persönliche Challenge, und da kommt der Leistungssportler durch, weil ich es mir nicht eingestehe, dass ich willentlich zu schwach bin, dem Gefühl nicht standhalten zu können. Mhm. Und wenn das mal passiert, dann trage ich meine Konsequenzen draus. Aber es ist für mich so ein bisschen Spiel geworden zu sagen, so dieses, du hast und brauchst es den Tag über nicht. Und es gibt bei mir dann quasi genau ein kleines Twix am Abend. Beziehungsweise anders. Es gibt es entweder am frühen Nachmittag zu meinem Espresso dazu. Mhm. Oder wenn da nicht, dann ist es am Abend das eine Ding und dann ist auch gut. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine Freak-Spiel, was ich mit mir habe, zu sagen, es ist da, aber du musst dich soweit unter Kontrolle haben. Mhm. Und es ist schon so, dass ich meinen Patienten schon auch manches abverlange, dahingehend, dass ich sage, Leute, ihr kriegt es entweder nur in den Griff, wenn ihr es gar nicht habt, oder ihr müsst an euch arbeiten, auf manche Dinge auch einfach mal verzichten zu können. Hm. Und das ist bei Alkohol etc. ist ja dasselbe. Es gibt ja so eine Grobdefinition, dass man ist quasi alkoholabhängig, wenn ich es nicht schaffe, ein halbes Jahr ohne Alkohol sein zu können. Und wohl wissend, dass ich manch anderen Menschen etwas abverlange, muss ich das für mich selber aber auch durchspielen. Und das ist das Einzige, ich kann nur meinen Mund aufreißen, wenn ich es selber eben auch mit umsetze. Ja. Und darum ist es schon so ein Ding, wo ich immer mal sage, das musst du jetzt einfach mal durchexerzieren, das ist so.
Ich finde, bei Zucker ist es ganz krass so, dass man, es ist wie mit Nikotin so ein bisschen, je länger man keine Süßigkeiten gegessen hat, desto weniger vermisst man sie.
Genau, du entwöhnst dich wirklich. Du brauchst es nicht mehr. Du hast dann auch kein Verlangen mehr.
Ganz krass. Ja. Und du kannst es auch ersetzen. Also ich freue mich mittlerweile, bei uns gibt es abends immer frische Beeren mit ein bisschen Skier drüber und so Mandelmus drüber. Ich weiß nicht, ob wer Nussmus schon mal gegessen hat. Es schmeckt so lecker und ich freue mich so auf diesen Snack. Ich brauche nichts Süßes.
Also ich merke bei mir auch deutlich mehr, dass es nur der Moment ist, noch irgendwas zu essen, zu sich zu nehmen. Man muss dann nur gucken, wie die Konstellation ist. Aber wenn ich dann mal abends da sitze und in meinem Becher Skier mit eben Beeren drin habe, kommt ähnlicher Effekt bei rum.
Und es ist wirklich einfach ein Geh- oder Entwöhnungsding, glaube ich, ganz krass. Absolut. Also das geht schon. Ich habe das früher auch viel mehr gemacht und das klingt immer alles so sehr nach Askese und Verzicht oder so, aber mit Ausnahme von Alkohol vermisse ich manchmal einfach wirklich, wenn ich es mir gerade selber wieder verbiete. Aber bei all den anderen Sachen bin ich 110% glücklich und im Reinen mit mir. Wenn ich es brauche oder will, dann nehme ich es zu mir. Aber es ist nicht schwer, auf diese Dinge zu verzichten, wenn man sie durch andere gute Dinge ersetzt hat und sich mal ein bisschen entwöhnt hat.
Absolut.
Das klingt deutlich mehr nach Askese, als es das ist. Es ist eigentlich gar nicht so. Ja.
Ja.
Und Alkohol ist einfach, ich habe dieses Assessment irgendwann für mich gemacht. Ich habe irgendwann mich angeguckt, als ich mal wieder irgendwie ordentlich feiern war und morgens aufgestanden bin und gedacht habe, fuck, warum machst du das eigentlich so? Und mich wirklich mal damit beschäftigt und irgendwann für mich festgestellt, hey, jetzt lass mal einfach nur einmal Ehrlichkeit bitte. Du hast ein Problem mit Alkohol. Die Art, wie du mit Alkohol umgehst, ist nicht gesund. Meine Mama trinkt ab und zu mal ein Gläschen und dann wieder lange gar nicht. Und es ist ihr völlig egal, ob sie fährt oder nicht oder sowas. Und bei mir ist das einfach anders. Ich habe da einfach auf irgendeine Art und Weise ein ungesundes Verhältnis zu. Es macht mir viel zu viel Freude. Wenn ich was trinke, habe ich viel zu viel Spaß daran, mehr zu trinken. Ich bereue das regelmäßig am nächsten Tag, wenn ich sehr viel am Tag davor getrunken habe. Das sind alles Zeichen dafür, dass ich eigentlich ein Problem mit Alkohol habe. Und das ist jetzt Jahre her, dass ich mir das mal so hart klar gemacht habe. Danach habe ich ein Jahr lang nicht getrunken, um mir erstmal zu zeigen, sorry, das muss auch anders gehen. Mhm. Und bin mittlerweile ultrakritisch mir selber gegenüber, was mein Alkoholkonsum angeht. Mhm. Zumal, ich meine, du wirst nicht müde, das aus einer medizinischen Sicht zu sagen, wie schädlich Alkohol eigentlich ist.
Da haust dir halt voll ein
drauf. Wie schädlich das, dass das einfach nicht gut ist, regelmäßig, auch nicht ein bisschen zu trinken und so.
Ich kann diesen Moment, das da sitzen, ein Glas Wein trinken zum Beispiel, ich kann das völlig verstehen, ich habe das absolut, also auch so Studienzeit, ich habe zwei sehr gute Freunde und der eine ist immer noch wirklich einer meiner engsten Freunde, der hat quasi bei mir gewohnt, ja, der hat gesagt, wie gut, du kommst aus einem Weinanbaugebiet und trinkst so wenig, ich sagte, das müssen wir mal ändern. Ich bin ihm sehr dankbar, dass wir das geändert haben, weil wir hatten ganz tolle Momente, wo man zusammensitzt und ich kann dem Moment was abverlangen, aber ich hab zu mir immer gesagt, was ich nicht machen werde, ich werde nicht alleine trinken. Mhm. Also wenn ich ein Glas Wein trinke, dann niemals allein. Mhm. Jetzt habe ich das Riesenglück, dass ich eine Frau gefunden habe, die wirklich überhaupt keinen Alkohol trinkt. Bedeutet, ich sitze halt immer allein daheim. Ja. Dann, ja? Ja. Das machst du dann schon mal nicht. Ja. Das ist so mein natürlicher Schutz dahingehend, aber genauso.
Ja.
Und ich meine, sowohl bei Zucker als auch bei Alkohol, weil ihr es gerade angesprochen habt, ist ja wieder immer wieder ein Muster auch drin, das dir auch so wichtig ist, Stefan, die guten Sachen so einfach wie möglich machen.
Ja.
Ne? Es steht sie gerade durch wie ein roter Faden. Alles steht immer griffbereit da, was gut ist für dich. Und was aber schlecht für dich ist, Alkohol und auch Zucker, versuchst du so weit wie möglich von dir wegzupacken. Ich habe da Bier.
Ja, also das, zum Beispiel. Das Gym, da laufe ich durch, wenn ich zu meinem Schreibtisch gehe.
Ja.
Alkohol, wenn überhaupt eine Flasche Wein, die wir mal rausholen, wenn jemand zu Besuch ist, der was trinken möchte, steht im Keller. Süßigkeiten werden nicht gekauft. Obst steht fertig gewaschen in der Küche und Nüsse stehen einfach zum Vorbeilaufen quasi da. Cola ist im Keller, fertig gesprudeltes Wasser steht in der Küche. So, also einfach die Dinge, die du willst, einfach und offensichtlich machen. Ne, das ist ja also James Clear, Atomic Habits quasi, rauf und runter. Ich glaube, ich habe das Buch 5-mal gelesen und wirklich einfach versucht, das auf alles anzuwenden. Das, ja.
Ja, also es gibt jetzt, glaube ich, auch Studien, kommt auch von James Clear, dass die Leute, die gute Angewohnheiten aufrechterhalten, sind nicht die mit einer höheren Willenskraft per se,
nein,
sondern es sind die, die es besser schaffen, diese Willenskraftmomente zu umschiffen.
Ja, du brauchst weniger Willenskraft. Gute Gewohnheiten ersetzen das. Du brauchst weniger Willenskraft. Du hast sie über für andere Sachen.
Das heißt, Markus, jetzt ist es bei dir zum Beispiel so, du meinst, das ist jetzt eine persönliche Challenge für dich, ne? Immer wieder quasi die Süßigkeiten da zu haben und aber immer wieder trotzdem nur eins einzunehmen. Aber auch das wäre sozusagen ein gutes Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Aber du hast es wahrscheinlich deutlich schwerer, jedes Mal dafür Willenskraft aufzubringen, als ein Stefan das einfach nicht kauft.
Absolut. Also klar, der Deal wäre viel, viel einfacher zu sagen, es ist einfach nicht da.
Dann aber du brauchst deine Psychospiegel
für dich auch. Ich bin halt einfach so ein kranker Typ.
Das ist so ein Ärzte-Denken.
Ich habe jetzt
Spritze oder Süßigkeiten.
für zu Hause noch eine Sache, die wir gemacht haben, also ist natürlich ein bisschen ein Städter-Ding, aber finde den einen oder die zwei Lieferservices, die gesundes Essen liefern. Die gibt's, musst du finden. Damit, wenn du mal spontan was brauchst, dass du weißt, wo du dich meldest. Wenn du das nicht vorher systematisch raussuchst, landest du in dem Moment immer beim Lieferservice, der Pizza bringt oder Döner oder sonst irgendwas. Finde sie, die gibt es. Bei uns gibt es einfach einen tollen Laden, der einfach wirklich frische, gesunde Bowls bringt. Das gab es auch im anderen Stadtteil. Das gibt es mit Sicherheit in den meisten Städten, wo es irgendwie ein bisschen mehr als nur den ich mache 17 Küchen gleichzeitig Lieferdienst gibt. Ja. Wenn nicht, prep my meal für Taste, was auch immer. Leg dir halt was auf Vorrat. So.
Übrigens auch da Lieferdienst-Tipp. Die Kategorie gesund bei irgendwie Volt oder Lieferando ist nicht gleich gesund. Also es gibt ganz viele Bowl-Laden, die einfach es perfektioniert haben. Fast Carbs als Basis, Salat drüber und dann eine schöne fette Mayo und sagen Healthy Bowl. Das ist eigentlich der Standard sogar, gefühlt in München. Ja. Wie heißt der Laden nochmal, wo du immer bestellst? Ist es noch Green Club?
Ja.
Ja, okay.
Es war genau. Heartbeat, die haben leider zugemacht, aber Green Club macht super.
Ja.
Genau. Unterwegs ist, glaube ich, also habe ich es nicht so unter Kontrolle wie zu Hause. Und das, da ist mein Anspruch einfach, also da nicht zu sagen, scheiß drauf, also weil ich es jetzt nicht perfekt kriege, esse ich jetzt Currywurst, Pommes, Mayo, sondern was ist denn das Sinnvollste, was ich jetzt irgendwie hier noch hinkriege auf dieser Speisekarte oder an diesem Ort oder sowas. Ne? Und nochmal, es gibt auf jeden Fall die Tage, wo ich sage, scheiß drauf und Currywurst, ich mag es ehrlich gesagt Pommes nicht so gerne, aber wo ich einfach dann komplett drauf scheiße. Aber wenn es Teil meiner 300 Tage ist, an denen ich es gut machen will, dann ist halt die Frage, was ist denn das Sinnvollste, was ich hier hinkriege? Gibt es hier irgendwie einen guten Salat? Dann habe ich zumindest mal gute Mikronährstoffe zu mir genommen. Kriege ich irgendwie eine halbwegs fettfreie Proteinquelle, irgendwie was Vernünftiges? Ist ja auch schon mal gut. Und genau, wenn dann am Ende der Reis halt weißer Reis die Beilage ist, okay, ist es so. Ne? Und nochmal, das soll auch immer schmecken und es geht auch um Genuss und so weiter. Aber es gibt meistens einen ganz, ganz tollen Mittelweg, wie das sehr lecker schmeckt, aber trotzdem noch halbwegs gesund ist. Und das versuche ich dann immer, statt zu sagen, fuck it, irgendwie. Ne?
Und zumal Geschmack nicht nur die einzige Komponente ist von, was Essen mit dir macht, es gibt auch ein Gefühl danach.
Ja. Ja,
und meistens ist dann das, was dir gut tut, das spürst du dann tendenziell auch.
Ja.
Auch wenn dann vielleicht die Haxe mit Pommes und Mayo geil ist im ersten Moment, aber wenn du halt 2 Stunden dann im Foodkoma liegst, dann hilft es dir auch nicht,
ja,
wirklich,
voll.
Nicht wirklich weiter.
Voll.
Und wenn es das tut, dann hast du es, nimmst du es in den Kauf, aber
gut, ja.
Dann ist es auch das Gesamtpaket.
Ja, und last Point quasi dazu, ihr habt gerade eine Proteinfolge auch gemacht vor einiger Zeit, dass ich war schockiert, als ich mal wirklich mein Protein getrackt habe eine Zeit lang. Und ich empfehle das jedem, das mal zu machen. Nicht Kalorien zählen dauerhaft und so. Einfach nur Protein, das ist relativ simpel. Das Allermeiste hat quasi kein Protein. Aha, große Überraschung. Deshalb ist das auch so einfach. Ich war wirklich schockiert, wenn man das an diesen 1,6 bis 2 Gramm am Tag pro Kilogramm Körpergewicht misst. Also ich bin einfach auf die Hälfte gekommen mit dem, was ich gegessen habe. Auf die Hälfte. Und mein Bauch war ständig, ich habe mich bei jeder Mahlzeit richtig satt gegessen. Ich habe viel gegessen. Die Hälfte. So schwer ist das. Und noch viel mehr, wenn man auch noch versucht, vegetarisch sich zu ernähren. Aber so schwer ist das, wenn man da nicht drauf achtet, wo das Protein herkommt bei jeder Mahlzeit. Und selbst jetzt, also ich esse mittlerweile Fleisch und Fisch wieder, wegen der Proteinthematik, ja. Mhm. Und trotzdem nehme ich morgens und abends einen Eiweißshake zu mir mit einem Eiweiß, weil ich gemerkt habe, ich komme sonst nicht zuverlässig auf die Menge. Mhm. Und lieber habe ich ein bisschen mehr, als an der Hälfte der Tage zu wenig.
Ja. So.
Also das ist wirklich krass. Und ich beobachte meine Frau, die ernährt sich noch immer vegetarisch, teilweise vegan. No way, also nicht im Entferntesten hätte
no
die.
Way.
Nicht im Entferntesten hätte
sie. No way.
Was?
No way, Protein.
Also no way.
Ja. Ha, 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 ha.
Medizinerwitz. die, also keine Chance ohne Zuführung über einen Eiweißshake. Und da muss man, glaube ich, auch diese Berührungsangst verlieren, dass irgendwie Eiweißshake künstlich und nein. Alles gut, so irgendwie.
Ja.
Genau, ja, das ist jetzt der Gedanke dazu. Also geht nicht, meines Erachtens quasi nicht möglich ohne Eiweißshakes, wenn man wirklich Sport treibt und wir wollen alle Sport treiben und aufbauen. Also.
Was gibt es noch bei dir in deinem Umfeld, Stefan, was du sonst noch so mitgeben kannst als Umsetzungshex?
Ach, weil Hex ist ja immer, aber also ich habe mir eine Sauna gekauft, obwohl wir in einer kleinen Mietswohnung wohnen. Weil Sauna ultra gesund ist, kann man irgendwann mal mit Sicherheit mal eine Folge zu machen, weil es für mich ein unglaublich toller Teil vom ins Bett gehen Ritual ist. Also ich mache das abends, wenn der Kleine ins Bett gegangen ist, statt Fernsehen gehen wir zusammen in die Sauna und danach hocken wir noch ein bisschen da, unterhalten uns und gehen ins Bett. Ist so geil, wie man von dieser Müdigkeit, diese Erschöpfung von der Sauna dann in den Schlaf gleitet. Und es gibt einen Hersteller, der heißt Klavs, und der hat ein Modell, S1 heißt das. Das ist eine, ich glaube, ist patentiert, eine ausziehbare Sauna. Die ist so klein wie ein Kleiderschrank. 60 cm tief, passt also auch genau da rein, wo Kleiderschränke reinpassen. Und die kannst du ausziehen auf eine Größe, dass da zwei erwachsene Personen wirklich richtig 90 Grad Sauna mit allem drum und dran haben. Das ist einfach der Burner. Es braucht keinen Starkstrom, hat eine ganz normale Steckdose. Wird aber wirklich 90 Grad, 95 Grad heiß, wenn man das möchte. Und ich kenne jetzt mehrere Leute, die das Ding auch gekauft haben. Ich frage mich, warum sie mich mit der Werbung 8 Jahre zu spät erwischt haben. Ich habe es einen Tag gekauft, nachdem ich die Werbung gesehen habe. Bin da rein, ich brauche keine Beratung mehr, ich möchte das. das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Und klar, kostet ein bisschen Geld, aber wieder, die kannst du mitnehmen, die kannst du wieder abbauen, kannst du in die nächste Wohnung mitnehmen oder den Nachmieter da lassen. Das ist wirklich ganz, ganz toll, finde ich. Ja, dann habe ich mich irgendwann noch mit Mikroplastik und diesem Zeug beschäftigt. Also wir wohnen in einer Stadt mit München, wo schon auch Feinstaub und sowas manchmal ein Thema ist. Aber ich habe dann mir zwei so Luftfilter mit HEPA-Filter zu Hause hingestellt, die gleichzeitig auch die Luftfeuchtigkeit regulieren. Die sorgen, relativ simpel, also die sorgen halt einfach dafür, dass du kein Feinstaubproblem in der Wohnung hast, und lüften ist ja eh Stoßlüften am besten, also lässt halt ab und zu mal frische Luft rein wegen Sauerstoff und so, und ansonsten kümmern die sich darum, dass die Luftqualität drinnen super ist. Ich habe mir einen Wasserfilter, eine Osmoseanlage, Umkehrosmose ist das, glaube ich, gekauft, schließt da einen Wasseranschluss an, kommt eine CO2-Flasche und sowas rein, und dann kannst du gefiltertes, also kein totes, sondern ist dann wieder nachmineralisiert, aber quasi in dem Moment Osmose gefiltertes Wasser zapfen, mit und ohne Kohlensäure, warm, kalt, wie du es gerade haben willst, kochendes Wasser für Tee und so, also super. Das fand ich geil. Von OsmoFresh, Fusion Pro heißt die, glaube ich, habe ich auch lange rum recherchiert und dann das Gefühl gehabt, das ist wirklich super. Das spart diese ganze, also erstmal entfernt alles das, was irgendwo zwischen Wasseraufbereitung und deinem Anschluss dann doch noch durch die ganzen Rohre vielleicht wieder reingekommen ist. Und B, spart es diese komische Soda-Stream-Sprudelnummer oder Wasserschleppnummer, weil du zapfst einfach quasi Kohlensäurewasser, wenn du es gerne magst, so wie ich. Alle Plastik-Tupperdosen, alles Plastikzeug weg. Also Plastik kommt nicht in Berührung mit heißen, kalten oder säurehaltigen Sachen. Ist einfach alles durch Glas ersetzt. Ist auch eine Kleinigkeit, das macht man einmal und dann ist gut so, ne? Aber so. To-Go-Becher ist halt quasi von innen Metall und nicht Plastik, und ich versuche so, auch aus Umweltgründen, aber auch deshalb, so diese beschichteten To-Go-Becher halt, die man irgendwo zum Mitnehmen kriegt, zu vermeiden. Wenn, dann versuche ich halt irgendwie meinen eigenen dabei zu haben oder halt mir die Zeit zu nehmen, den Kaffee aus einer Tasse zu trinken, aus einer vernünftigen. Ja, das Letzte, was mir jetzt so einfällt. Also das Ganze ein bisschen Plastik und Luftqualitätsthema und so.
Ja, ja. Ja, mega. Also cool, dass all diese Bereiche einmal durchgelaufen sind. Vielleicht noch ein Satz von mir, der mir ganz wichtig ist, wenn man es jetzt so zuhört und dann hört man quasi, das habe ich mir gekauft, das dazu und so weiter. Also zwei Sachen. Erst einmal, wir reden jetzt gerade über eine Longevity-Reise, eine Gesundheitsreise, die 10 Jahre lang ist.
Das ist neben Immobilien mein größtes Hobby die letzten 10 Jahre gewesen. Also genau, das ist, genau.
Ja, also das nun mal, also jetzt mag das so wirken wie auf einen Schlag. Nein, also das ist wirklich gewachsen bei dir, und wir wollen jetzt nur sagen, wir sagen das jetzt so konkret, falls irgendjemand sich gerade mit zum Beispiel einer Wasseraufbereitung beschäftigt, dann kann er genau sagen, okay, cool, Stefan hat sich da Gedanken gemacht, teilen wir das jetzt so. Das
kann ich mir mal angucken, genau.
Genau. Und Punkt 2 ist aber ganz wichtig auch, das hier, was Stefan sagt, ist auch dann in der Mikrooptimierung. Ne? Also klar, ganz viele, also Buckets wie, dass Stefan gut schläft, dass du Sport regelmäßig machst, das ist total wichtig. Und du hast quasi dein Leben so drumherum optimiert, dass das alles funktioniert. Aber du brauchst das an sich nicht. Ne? Also das ist, auch wenn du all die Habits umsetzt, wie zum Beispiel beim Schlaf, und dann aber nicht dir eine Klimaanlage einbaust, wirst du trotzdem signifikant nach vorne kommen. Ja? Und das ist mir noch ganz wichtig, dass es nicht so wirkt, ich muss quasi mein Leben auf den Kopf stellen, hier und da mehrere tausend Euro investieren. Nein, es geht wirklich um die Basics. Es geht vielleicht um ein ganzheitliches Beratungskonzept, in dem das lebt. Also dass man genau weiß, was man zu tun hat. Ja? Aber ansonsten geht es um die eigene Umsetzung und die Basics. Das ist mir noch ganz wichtig, weil das, nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird, dass man jetzt sagt, ich muss das wie Stefan machen, sonst lebe ich ungesund. Nein. Das ist nicht so.
Nee, weshalb ich auch eine gewisse eine gewisse innere Abneigung im Vorfeld dagegen hatte, so eine Folge zu machen, weil das dann möglicherweise genau der Eindruck ist, dass das jetzt so wirkt wie, also so muss man das machen und man muss sich mit diesen Details beschäftigen. Und nee, glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht die Art, wenn wir jetzt mit den Teilnehmern bei uns reden, dass wir sagen, hier ist die Liste von 100 Kleinigkeiten in deinem Leben, die du jetzt anpassen musst, sondern bei jedem anders, ne? Aber es gibt bei jedem ein paar große Hebel, die wirklich einen Impact haben. Und ganz vieles darf dann ja auch einfach aus der Freude heraus, dass man sich gut fühlt, besser fühlt, dass man Fortschritte sieht, über die Zeit dann irgendwann entstehen. Ne? Und ich glaube, das Schöne ist dann, wenn man irgendwo ein bisschen Abkürzungen aufzeigen kann. Also ich habe für manche Dinge dann auch, ehrlicherweise, ich habe mich dann jahrelang ja mit Ernährung beschäftigt und mich mit irgendwelchen Details abbemüht und völlig blinde Flecken an anderen Stellen gehabt, die definitiv viel, viel früher hätten umgesetzt werden müssen. Und das ist ja genau das, wovor wir auch versuchen, Leute zu bewahren, dann irgendwie in der Zusammenarbeit. Ja.
Und gleichzeitig, das Schöne ist aber, wenn man diese Basics so konsequent umsetzt, wie du es gemacht hast, dann wird es auch vielleicht irgendwann mal wirklich zu einem auch eine Sache, die einem auch Spaß macht, nebenbei, mit der man sich gerne beschäftigt und auch gerne sich einfach da verbessert. Ne? Und das ist jetzt bei dir geworden. Das muss es nicht für jeden sein, aber es ist bei dir geworden. Und genau, deswegen unser Ansatz hier für die Folge war wirklich, wenn du hier ein oder zwei Sachen dir rauspicken kannst, die du für dich umsetzen kannst, die dir helfen kann, super gerne, Ziel erreicht. Und
genau, nutz die Shownotes, ne, um einfach genau die drei Stichworte, die irgendwie für dich interessant waren, nochmal nachzuschauen. Also wir formulieren das ja alles mega aus mit Links und den einzelnen Produkten und den genauen Bezeichnungen. Und da kann man mit Steuerung F und Suche mal eben schnell genau die drei Sachen nochmal nachgucken, die jetzt vielleicht wirklich für die eigene Lebenssituation gerade interessant waren.
Ja.
Genau, ist longgame.de/shownotes, glaube ich.
Genau. Und by the way, immer die Folgennummer dahinter mal slash,
kann wenn man es möchte. Muss man aber nicht, habe ich vorher
muss
schon,
man aber
hab
nicht
ich vorher schon gefragt.
Vielen Dank dir, Stefan,
ja,
für deine
Spaß
Zeit.
Dankeschön.
Und ja, gerne jederzeit wieder. Vielleicht mal ein Follow-up in einiger Zeit, was sich sonst noch so getan hat bei dir. Danke dir.
Dankeschön.
Und Dankeschön. Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao. Wir erzählen dir, wie du Longevity für dich im Alltag umsetzen kannst. Und zwar machen wir zwei Live-Webinar-Termine, für die du dich ab sofort anmelden kannst. Das Ganze ist 100% kostenlos, findest du unter invocation.de/longevity. Auf keinen Fall verpassen und viel Spaß dabei.